Jetzt. So.
Max, wir müssen reden.
Ja, ging schon gut los. Hast du den Streamlink geteilt? Ich nicht.
Stimmt, wo geht denn der?
So, siehst du, jetzt muss ich auch wieder tippen. Stream! So, da. Zack. Ich hab grad gedingst. Wie heißt dieses Tool hier? Über Social Networks kann man ja noch reden. So. Kann ich ja erstmal ein bisschen anfangen zu erzählen. Vom letzten Mal tut mir leid wegen der verhunzten Aufnahme vom letzten Mal. Ja, ich weiß leider nicht, die Aufnahme, die wir gemacht haben, die war noch einwandfrei in Ordnung. Ich habe da nochmal reingehört, da war alles okay. Sobald ich das dann bei Auphonic zum Berechnen rauskam, stimmte es nicht mehr. Jetzt haben sich die Jungs von Auphonic da drauf geschmissen. Und haben aber gesagt, das kann bei ihnen nicht sein, dass so eine Verschiebung auftritt, weil die halt mit so richtig Soundschnitt gar nichts machen.
Es bleibt ein Mysterium.
Ja, genau. Es bleibt ein Mysterium. Ich hoffe, es tritt nicht wieder auf. Und ja, aber da es bisher noch nie aufgetreten ist, wenn es nochmal auftritt, dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen.
Aber sag mal, konnten die Auphonic-Leute das reproduzieren? Also konntest du denen die gerenderte Datei geben, die noch gerade war, und sie schmeißen es selber nochmal rein und sehen, dass es für sich verschiebt?
Sie haben das nochmal, weiß ich gar nicht, ob sie das gemacht haben. Also die haben irgendwie diverse Sachen probiert und hat irgendwie, keine Ahnung, was da genau schiefgegangen ist. Ja, ist halt, wie es ist.
Das ist sehr ärgerlich, meine lieben Damen und Herren, und wir hoffen, dass das gleiche Problem nicht dieses Mal auch wieder auftritt.
Sonst muss man sagen,
aber da wir die Ursache nicht kennen, können wir das jetzt nicht garantieren.
Ja. Gut. Da es bisher noch nie aufgetreten ist oder noch nie aufgetreten gewesen zu sein scheint, gehe ich mal davon aus, dass es auch diesmal gut gehen wird. Noch ein Grund mehr, den Livestream zu hören.
Ja, okay. Den Livestream, wo ist denn der? Schick doch mal den raus.
Hab ich doch.
Hast du schon? Okay, habe ich gar nicht gesehen. Ach, da, okay, das retweete ich mal. So, bam.
Retweete das mal.
So.
Wie ist das Wetter bei euch?
Ja, unverändert scheiße. Es hat heute schon wieder den ganzen halben Tag geregnet. Fast den ganzen Tag. Ich war letztens in München, da hat es auch geregnet, obwohl man München ja eigentlich immer so ein schönes Herbstwetter nachsagt, ja. Das ich auch schon erleben durfte, aber ich hatte bei meinem Münchenbesuch dahingehend kein Glück, aber es war trotzdem schön.
Sehr schön. Du warst in München.
Genau. Und du warst auch weg, ne?
Ich war in San Diego. Ich kannte die Stadt ausschließlich aus Anchorman. Anchorman kennst du, oder? Den Film.
Nee.
Ist ein ganz lustiger Film. Spielt halt in San Diego, ist halt geht um so einen Nachrichtensprecher, der halt so auf den Lokalnachrichten der total angesagte Nachrichtensprecher ist mit den höchsten Einschaltquoten und halt so der kleine Held der Stadt. Und dann spielt in den 80er Jahren das Ganze und dann kommt eine neue Mitarbeiterin, die sich dadurch auszeichnet, dass sie keinen Penis hat und probiert eben den Job streitig zu machen und wie er dann damit nicht klarkommt und sowas. Das ist eine Komödie. Ist sehr lustig. Das muss man mit Freunden gucken. Ist dann, glaube ich, noch lustig.
Okay. Und ist die Stadt genauso lustig wie die Komödie?
Ich habe mir überhaupt nichts bei gedacht. Wir sind nach San Diego gefahren, weil eine Freundin von Diana, die haben ja am Anfang auch in der Bay Area gewohnt und sind jetzt nach San Diego gezogen, schon vor einem Jahr oder so. Und die wollten wir halt so ein bisschen besuchen und so und außerdem nochmal ein bisschen Strandwetter. Und ich hab so überhaupt keine großen Erwartungen gehabt. Und ich fand es total nett. Ist eine sehr nette Stadt. Erstmal ist es warm. Man kann im Meer baden. Das war sehr schön und wir hatten da so ein Airbnb außerhalb von San Diego. Also von San Diego selber habe ich kaum was gesehen. Wir waren im Zoo. Der Zoo ist sehr berühmt von San Diego. Mal gucken, wie oft ich noch San Diego sagen kann. Und der ist auch sehr schick. Da gab es Koala-Bären, die wir allerdings nur von sehr, sehr großer Entfernung gesehen haben. Wie ich übrigens gelernt habe, zumindest war das da behauptet, ich dachte immer, Koala-Bären wären gar keine Bären. Sondern dass das irgendwie irgendeine Affenart oder irgendwie sowas wäre, die halt nur zufälligerweise so aussieht wie, genau, andere Früchte, sind Nachtschattengewächse, die halt so aussehen wie Bären, aber in Wirklichkeit halt irgendwas ganz anderes sind. Aber zumindest hat das da ein Schild im Zoo behauptet und dem einem Schild im Zoo von San Diego glaube ich alles, dass wohl doch genetische Tests ergeben haben, dass Koala-Bären wahrscheinlich doch tatsächlich vom Bären abstammen.
Okay.
Also mit einem Braunbären und so verwandt.
Das sind doch die, auch die, die da mal so in den Bäumen hängen, ne? Und die immer so Eukalyptus essen, ne?
Die essen Eukalyptus, sind sehr, sehr putz. Also wir haben sie, ich habe sie, also wir haben sie von ganz weit weg gesehen. Wir waren auch schon, wir haben ja ein Kleinkind. Der ist jetzt gerade in so einer bisschen Nervphase und das ist alles, was man mit Collier gerade macht, dauert ewig und dann war er auch noch krank vor kurzem. Seitdem ist es fast noch ein bisschen schlimmer geworden. Und als wir endlich dann bei den Koala-Bären ankommen, weil das natürlich auch so ist, dass man da erstmal durch 328 Seitengänge durch muss, bevor man da überhaupt ankommt, haben wir dann irgendwo hinten so in der Höhle so einen Koala-Bären so ein bisschen rumhängen sehen. Und dann haben wir da noch schnell ein Selfie geschossen, weil halt eine große Szene in diesem Anchorman-Film am Ende spielt halt am Koala-Gitter im Zoo von San Diego, wo halt. Und sind dann relativ schnell weitergezogen. Wir haben uns, ich weiß nicht, 30 Sekunden uns vielleicht an dem Koala-Ding aufgehalten. Insofern weiß ich nicht.
Nur fürs Selfie, kritzack.
Im Wesentlichen fürs Selfie. Und wie gesagt, der war auch total weit weg, also war wirklich nicht viel zu sehen. Und genau, Koalas essen, Koala sind ein Mittel der chinesischen Diplomatie. Das ist ganz spannend, weil nämlich, also alle Koalas gehören dem Staat China.
Ja, ich habe das gehört, ja.
Und das bleibt auch so, also es gibt keinen Koala, der nicht den Chinesen gehört sozusagen.
Die werden nur geliehen.
Dann die so. Werden nur verliehen und das ist halt, hängt immer davon ab, dass du gute Bedingungen mit, und man muss auch, wenn man so einen Koala hat, wenn man sich den ausleiht, den leiht man sich nicht, sondern den mietet man eigentlich. Das sind gigantische Gebühren, die dafür anfallen, also Millionen durchaus. Und das muss.
Es ist so wie Fußballspieler eigentlich.
Das ist so wie Fußballspieler, genau. Und ich glaube auch, dann China schickt auch ein halbes Team mit. Das ist auch wie bei Fußballspielern. Also, dass dann das Pflegeteam und die sich dann um das Essen kümmern und so, dass es denen auch gut geht in den furchtbaren anderen Ländern. Und wenn dann ein Land China falsch kritisiert, dann fordert China auch gern mal seine Koalas zurück. Und umgekehrt halt, wenn du brav bist und gute Beziehungen zu China hältst, dann kriegst du Koalas. Also insofern, wenn jetzt irgendwie jemand, wenn in Berliner Zoo habt ihr jetzt gerade Koalas, ne? Ist das nicht irgendwie so? Da, genau, falls Merkel dann irgendwie mal schief guckt oder sowas, dann sind die Koalas weg.
Dann sollte Merkel sich echt mal anstrengen, ja. Weil so eine Reise ist ja auch echt anstrengend für so einen Koala, muss man ja sagen. Ne?
Ja, genau.
Also allein aus Tierschutzgründen muss Merkel jetzt.
Müssen wir gute Beziehungen zu China haben, ja, genau. Also wenn der Koala in San Diego verschwindet, dann wissen wir, dass die Beziehungen zwischen den USA und China schlechter geworden sind.
Ich würde sagen, so mit Trump besteht da eine gewisse Chance.
Ja, ja, also ich, vielleicht war der Koala da hinten auch nur in der Höhle drin, weil er schon am Packen war. Ich weiß es nicht.
Vermutlich sitzt er schon noch gepackten Koffern genau. und denkt sich, oh, das geht bald wieder in die Heimat jetzt.
Ja. Naja, das wollte ich auch mal aussortiert. Genau, aber ansonsten ist San Diego halt warm und so ein bisschen immer, wie man sich klischeehaft L.A. vorstellt, nur noch ein bisschen mehr davon. Überall Palmen, sehr, sehr viele. Also hier in San Francisco gibt es ja auch eine Handvoll Palmen und in der Bay Area und sowas. Aber da ist alles voll mit Palmen und war warm, war ein bisschen zu warm, war durchaus ein bisschen heiß. Aber schön im Meer gebadet, wie gesagt. Und die Stadt macht einen sehr grünen Eindruck. Das ist sowas, das ist eine sehr große Stadt, 1,3 Millionen Einwohner. Das ist jetzt größer, als ich gedacht hätte. Und wenn man da so auf dem Flughafen steht oder wenn man irgendwo rumsteht, es sieht eigentlich überall aus, als ob da überall nur Wald wäre, weil da gibt's überall so Canyons und die Stadt, je nachdem, wachsen die auf den Bergen zwischen den Canyons oder in den Canyons und dann halt mit den Schieflagen kannst du nicht so viel machen und dadurch haben die sehr viel Grün, sehr viele Parks, macht einen sehr netten Eindruck und macht auch so ein bisschen den Eindruck von einer Boomtown, also so sehr viele neue Häuser auch, durchaus auch jetzt nicht so dieses typisch amerikanische, so dieses, also dieses Suburbia gibt's natürlich auch, aber durchaus auch eine Innenstadt mit vielen, mit Mietwohnungen und sowas und relativ schick gemacht alles, so was ich jetzt nach 3 Tagen, und ich bin in der Stadt, wir sind in der Stadt nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen, wir sind jetzt am letzten Tag, als wir abgeflogen sind, ist Kolja eingeschlafen im Auto, und dadurch, darum sind wir noch ein bisschen durch die Innenstadt gefahren, aber wir konnten nicht aussteigen, konnten ja das Kind nicht im Auto sitzen lassen. Und darum sind wir da ein bisschen durch Downtown gefahren. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich viel gesehen hätte. Aber ja, hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. War schon nett.
Sag mal, warst du denn jetzt gestern bei der iPhone-Vorstellung?
Na, ich war in einem Meetingraum bei Facebook und hab's mir da angeguckt. Ich war nicht da.
Ach so. Nee, ich meine, du bist ja praktisch jetzt nebenan, kannst ja eigentlich immer hinfahren, so, ne, irgendwie.
Ja, ich würde bloß nicht reinkommen.
Ja, wenn du ein Ticket kaufst, du bist doch immer noch iOS-Entwickler, oder?
Ich meine. Ich bin zurzeit kein Apple-Developer, und zum Zweiten, bloß weil man Apple-Developer ist, darf man da nicht rein. Das ist für schon.
Nee, nicht klar, aber du kannst ja trotzdem, kannst doch trotzdem eine Karte kaufen, oder?
Das sind hart begrenzte Plätze, und die sind, da werden. Da
nur für Journalisten.
Nur für Journalisten, okay. Oder bist du eingeladen? Das ist.
Okay.
Also selbst.
I didn't know.
Ich bin mir sicher, dass selbst die meisten, ich habe jetzt von keinem der Apple-Mitarbeiter, die ich kenne, gehört, dass sie bei der Präsentation dabei waren. Also die haben genauso wahrscheinlich wie ich nur in einem Meetingraum gesessen und sich den Stream angeguckt und dabei Donuts gegessen.
Sogar Phil Schiller musste darum betteln, dass sie mit dabei sind.
Genau, wenn die gerade nicht auf der Bühne sind, müssen die auch schnell wieder raus.
Bitte bloß nichts weiter erzählen.
Darum sind die auch immer so ein bisschen abgehetzt. Ja,
ja, und kaufst du dir jetzt das iPhone X?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber ich bin, ja. Ach, ich finde das schon schick, ja. Ja, ich mach das. Wieso? Was ist los?
Nö, ja, also ich.
Es ist teuer, das ist mir durchaus bewusst. Es ist bei mir angekommen, dass es teuer ist, das habe ich auch durchaus.
Wobei man ja auch schon vorher leicht auf 1.000 Euro kommen konnte, wenn man die entsprechenden Features wählt und dann vielleicht noch einen Apple Care draufpackt.
Also ehrlich gesagt, also erstens, also jetzt zu dieser Keynote, zu dieser iPhone-Präsentation, es war die beste iPhone-Präsentation, also technisch die beste iPhone-Präsentation seit Jahren. Wenn nicht wirklich alles vorher schon durchgesickert worden wäre, das war so schlimm mit den Spoilern ja leider, dann wäre das ja, so geil
alles
gewesen.
Vorher bekannt,
es war
wieder,
ne? Alles vorher bekannt. Es war ja wirklich bis ins Detail. Ich kann mich nicht erinnern.
Das haben die früher echt besser hingekriegt, ey. Ich meine,
dieses Jahr sind ihnen echt zwei, also im Wesentlichen ist ihnen der gleiche Fehler zweimal passiert. Und halt ein sagenhaft schlimmer Fehler. Also das der Grund, warum so viele durch waren, so viele Gerüchte waren. Also normalerweise ist das so, dass halt irgendwie aus den Fabriken halt irgendwie was auftaucht und dass dann irgendwelche Rückteile auftauchen. Und das sind dann teilweise von Prototypen und teilweise sind das dann weißt es nicht, ob das das echte Gerät wird oder ob das nicht das echte Gerät wird. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass es, also ich habe mal letztes Jahr oder vor 2 Jahren ging mal irgendwie so ein Foto von einem Prototypen rum, der es dann nachher nicht geworden ist. Wo ich dann irgendwann mal, habe ich dann irgendwann mal klickern gehört, ja, der war echt. Also das war tatsächlich mal ein existierender Prototyp. Und das weißt du dann halt immer nicht. Ob das, ist das echt? Ist es das, was kommen wird? Und so weiter und so fort. Da scheint erstaunlich viel noch relativ spät in Flux zu sein. Ich hätte ja so gedacht, so ein Jahr vorher planen die das. Und dann ist im Wesentlichen, wenn da Prototypen vom Band rollen, dann ist es, dann
wahrscheinlich haben die auch mehrere Teams, die dann an verschiedenen Prototypen entwickeln und dann so untereinander competen vielleicht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, was ich eher glaube, ist, dass halt ein Plan B gemacht wird. Also zum Beispiel eben jetzt bei dem aktuellen, beim iPhone X, war halt klar, es wird keinen Homebutton haben. Also sitzt ein Team dran und probiert Touch ID hinter das Display zu kriegen. Und ein Team sitzt dran und macht dass du gar kein Touch ID mehr, also gar keinen Fingerabdruck mehr brauchst.
Fresseerkennung.
Sondern die Fresseerkennung. Und dann hast du noch einen Plan C und der ist Fingerabdrucksensor auf die Rückseite, so wie es die meisten Android-Telefone haben. Und wenn das halt, wenn die Gesichtserkennung, wenn halt hinter das Display geklappt hätte, dann hätten sie es vielleicht hinter das Display gepackt und wenn die Face ID nicht gut genug ist, dann hätten sie halt den Plan C machen müssen auf die Rückseite. Und was ich gehört habe, also und irgendwo soll es wohl mal, also habe ich jetzt tatsächlich auf irgendeiner Seite gelesen, aber es gab mal so einen Prototypen, wo es so aussah, als ob, also wo eine Aussparung in der Rückseite drin war vom iPhone. Und es so aussah, als ob da der Fingerabdrucksensor reinkam. Und das war wohl auch ein echter Prototyp. Also es gab diesen Prototypen, den gab es auch relativ spät in der Phase, wo man eigentlich denkt, ach, jetzt ist alles schon in Sack und Tüten. Und da scheint nochmal relativ spontan oder relativ spät scheinen die Würfel so richtig zu fallen. Aber was jetzt halt das große Leak war jetzt, dass irgendjemand es geschafft hat, einen internen, also dass Apple hat für diesen HomePod, der gestern übrigens in keinem Wort erwähnt worden ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also dieser Lautsprecher, der ja eigentlich jetzt auch demnächst kommen sollte, der ist, dafür haben sie intern quasi eine Firmware rausgelassen und die haben sie auf einen Public Server gestellt und jemand hat die gefunden, diese Firmware.
Mhm.
Und diese Firmware, weil die nie für den externen Benutzer war halt so kompiliert, dass normalerweise kommt, wenn halt, also was weiß ich was, in den ganzen Beta-Releases, die wir so kriegen, die Entwickler kriegen und sowas, da ist halt einfach der Code für das nächste Telefon ist einfach rauskompiliert, sodass dass da keine Spuren mehr enthalten sind. Und das war bei der Version nicht der Fall, sondern da war halt in dieser HomePod-Version, war für alle iOS-Geräte und für alle Apple-Geräte quasi, die irgendwie mit iOS, also Apple TV und iOS und HomePod und WatchOS und so, der gesamte Code war da in diesem einen riesen Repository drinne oder in dieser einen ZIP-Datei sozusagen. Und das hat sich halt jemand angeguckt und da waren halt schon mal deutliche Hinweise drauf. So, das war so die erste Schwachstelle und da muss an mehr als einer Stelle was kaputt gegangen sein. Also das nicht rauskompiliert war, das muss erstmal schief gehen. Da sind einige Sachen schief gegangen. Und dann, was jetzt, und als ob das nicht schlimm genug wäre, war jetzt quasi nochmal kurz vorm Wochenende oder am Wochenende, hat da nochmal jemand, ist da noch ein Golden Master von iOS 11 geleakt. Und zwar die Version, die in der dann auch schon die sozusagen auch schon für die neuen iPhones jetzt gedacht ist. Und das hat jemand geschafft, dann auf einem alten iPhone zu installieren, ist gar kein Problem. Dafür ist es ja auch gedacht. Aber dann sozusagen durch das so zurechtgehackt, die ganzen Apps, dass sie glaubten, auf einem iPhone der nächsten Generation zu arbeiten. Und dadurch haben die es geschafft, dann Sachen eben User Interfaces zu sehen und auch die ganzen Namen zu sehen und Sachen auszuprobieren und so dieses ganze Zeug.
Deswegen wussten sie, dass es iPhone X heißt.
Deswegen wussten sie, wie Face ID aussieht. Da war eigentlich alles klar. Das war wirklich, also da kam nicht mehr viel. Da war noch der Preis geheim.
Ich glaube auch diese Edge-to-Edge-Display war auch schon geleakt, ne? Dass es ein Edge-to-Edge-Display haben würde.
Das war erstens schon relativ früh in der Gerüchteküche, dass das passieren würde, nämlich dass es dann sind eben Prototypen Gehäuserückseiten aufgetaucht, wo man dann halt immer so, ja, sieht schon gut aus, aber man weiß es halt nie, ist es das echte oder nicht. Und dann war in der HomePod-Firmware drinne, waren halt Bilder drinne von iPhones. Sozusagen, weißt du, wenn du dein iPhone, wenn du das Setup machst oder irgendwie sowas. Und da haben sie dann halt das iPhone, haben sie dann so ein, hey, da fehlt der Home-Button. Das sieht aus wie diese Prototypen, die wir gesehen haben. Und das war bis in die Vermessung, also bis, dass die Proportionen stimmten und sowas, war das absolut perfekt. Und damit hattest du die Bestätigung, dass Apple intern das irgendwie als Bild verteilt. Das hätte natürlich immer noch so sein können, dass die, dass sie das nur faken und, oder dass es in letzter Sekunde zurückgezogen wird oder weiß der Teufel was.
Ja.
Und damit war es halt relativ klar, dass das wird. Und spätestens jetzt am Wochenende war dann alles klar. Also da war es dann vorbei. Ja.
Also ich glaube, ich werde mir das iPhone X nicht holen. Ich will das ganz kurz kontextualisieren mit meiner momentanen iPhone-Situation. Ich hatte ja das iPhone 6 gekauft und ganz ehrlich, es war kein Es war so ein Kauf dann aus der Notwendigkeit heraus, weil das andere Telefon war so kaputt und so alt, dass es irgendwie, es musste ein neues her und dann war halt irgendwie das iPhone 6S und das habe ich dann halt einfach genommen, weil das dann halt das aktuelle Telefon ist. Und ich muss sagen, das war das allererste Telefon, das ich nie geliebt habe. Es war kein Liebeskauf und es wurde auch nie eine Liebe. Ich habe es immer... Es ist funktioniert, das ist okay, aber es ist halt nie, es ist irgendwie, es ist, ich find's designmäßig irgendwie langweilig. Ich finde die Akkulaufzeit scheiße. Die Größe ist auch nicht so geil. Kurz danach kam dann ja das SE raus und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich glaube, das SE wäre mir sehr viel lieber gewesen. Aber jetzt hatte ich das iPhone 6S halt schon gekauft. Ganz ehrlich, also das ist, genau, ach ja, ich hatte damals auch eine Apple Care damit abgeschlossen und ich hatte jetzt tatsächlich, das kann sich erinnern, ich habe das Display zerbrochen.
Ich war
und
dabei, ja.
Der Akku war nicht mehr so richtig funktionabel und jetzt bin ich tatsächlich kurz vor Ablauf der Frist war ich dann nochmal bei Apple und konnte es dann für 100€ durch das Apple Care, durch ein komplett neues Gerät ersetzen, was eine gute Sache ist. Ja, also ich habe jetzt sozusagen wieder ein jetzt mittlerweile einen Monat altes Gerät und das macht mich sehr froh, weil die Akkulaufzeit jetzt doch deutlich wieder verbessert ist und ich jetzt theoretisch wieder damit 2 Jahre unterwegs sein könnte. Aber wie gesagt, so richtig Liebe ist es nicht. Und jetzt habe ich dann doch irgendwie mit sehr hohem Interesse diese Keynote erwartet, weil ich dachte, vielleicht, wenn jetzt das X total geil wird oder das 8er vielleicht sogar auch, oder wie auch immer, jedenfalls irgendwie eins der Telefone total geil ist und mich richtig anmacht, ob ich dann nicht vielleicht trotzdem wechsle und das ja doch relativ neue Gerät irgendwie nochmal für einen okayen Preis verticke, um mir das dann so zu finanzieren. Aber erstens, ja, der Preis, das ist halt far out, ja, irgendwie. Also ich glaube, in Europa ist irgendwie 1.100 irgendwas das billigste Gerät, ja.
Na, hier ist das auch so. $1.000 kostet das billigste Gerät.
Naja, und aber eigentlich ist der Euro wertvoller als der Dollar, aber gut.
Ja, aber die Mehrwertsteuer bei euch ist halt höher. Bei euch sind es 19%. Ja. Und also hier hast du $1.100, bei euch hast du €1.100. Und dann, und bei euch ist die Mehrwertsteuer 9% in Kalifornien und bei euch ist es halt 19% und damit kommt es relativ exakt hin.
Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich die Argumentation. Egal. Jedenfalls das iPhone X, ich sehe, dass sie da irgendwie neue Schritte gehen, aber es ist immer noch nicht so, dass ich irgendwie da geil drauf bin, ganz ehrlich. Also es ist jetzt... Ich habe gar nichts Großes auszusetzen. Das ist, glaube ich, bestimmt ein tolles Telefon. Aber das einzige wirkliche Argument, das so ein bisschen bei mir eingezogen hat, war 2 Stunden mehr Akku. Ja, das war wirklich das einzige Argument. Das war wirklich das einzige, wo ich wirklich so ein bisschen, 2 Stunden mehr Akku. Also weil nichts anderes von dem, was das iPhone X kann, wäre jetzt eine wahnsinnige Bereicherung für mich.
Du brauchst halt nur telefonieren und SMS schicken.
Nee, ich meine, aber dieses Edge-to-Edge-Display, es ist mir egal. Ich finde sogar, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Es sieht irgendwie so ein bisschen kacke aus mit dieser doch Einbuchtung für die Kameras oben und so. Also ich fand irgendwie, das sah auch so vom Farbenfaktor hat mich das gar nicht so richtig angemacht. Das eine, das andere, irgendwie die Gesichtserkennung, sehe ich jetzt überhaupt gar nicht, wo das irgendwo besser sein soll als irgendwie Touch-ID, mit dem ich total glücklich bin, ja, also man möge mich eines Besseren belehren, aber warum das jetzt irgendwie, also sicherer ist es, also diese Rechnung, die sie da aufgemacht haben, war natürlich totaler Bullshit, von wegen irgendwie, jeder 50.000ste kann dein iPhone entsperren, aber nur jeder Millionste kann dein, als ob jemals ein Telefon gehackt wurde, weil irgendjemand seine Random-Fresse irgendwie oder seinen Random-Daumen irgendwo drauf gemacht hat und damit zufällig der 50.000ste war.
Na, ja. Das ist ja auch also, nicht das, sorry, das ist ja auch nicht das, was sie damit sagen. Was sie halt sagen, ist halt ein Fingerabdruck kann man auch relativ leicht, also verhältnismäßig leicht nachmachen. Und sie haben halt mehr, also ich glaube, dass Face ID deutlich sicherer ist als, also ich, wissen wir natürlich nicht, wir werden sehen, wie, wenn jetzt sich irgendwelche Sicherheitsforscher werden sich sicherlich mit großer Freude darauf stürzen und probieren, dieses System zu
haben. Starbuck wird sich bestimmt sofort dran setzen.
Aber ja,
der Punkt ist aber, glaube ich, auch gar nicht, dass man da jetzt irgendwie mit einem 3D gedrucktes Gesicht irgendwie davor halten muss, sondern ich glaube, weißt du, wenn da jemand dir blöd will, dann kommt er mit der Kamera und nimmt das Telefon und hält es dir ins Gesicht, so.
Ja, natürlich, aber damit ist, wenn du das ransetzt, dann ist jedes Telefon unsicher, weil dann kann er dir auch eine Knarre an den Kopf halten und den PIN, und dann gibst du halt den PIN-Code ein.
Ja, aber du vors Gesicht halten, dafür brauchst du keine Knarre.
Naja, du kannst immer noch weggucken. Du kannst weggucken, Augen zumachen.
Dafür musst du das mal schalten, weißt du, so. Naja.
Also, egal. Sorry, also das ist mit meinem Finger, also wenn mir irgendjemand mit Gewalt, dann drückt er, dann, wenn mir irgendjemand mit Gewalt kommt, dann nimmt er meinen Fingerabdruck, kriegt er meinen Code,
Ich rede ja nicht von Gewalt, ich rede davon,
naja, dass aber jemand, wenn dir jemand
das Telefon in der Hand hat,
wenn dir dein
und dann einfach nur... Und dann einfach nur, guck mal, und dann guckst du hin und zack, ist das Telefon entsperrt. So schnell kannst du doch gar nicht schalten.
Ja, aber dann muss er dir vorher dein Telefon rauben. Es hat ja nicht zufälligerweise jemand dein Telefon in der Hand. Irgendjemand, also,
der... Polizeibeamter an der Grenze hat das mal schnell in der Hand.
Ja, dann muss man halt vorher...
Geben Sie mir mal Ihr Telefon her. Ja, gucken Sie mal her. Okay,
da,
oh.
Das ist tatsächlich...
Zack, ist so...
Also erstens ist das genauso schnell mit dem Fingerabdruck gemacht.
Ja, das musst du ja aktiv machen. Also das ist ja nicht irgendwie, das kann man ja nicht unwillkürlich machen. Ist auch egal.
Ja, aber wenn du an der Grenze bist und da ist ein Polizeibeamter, dann haben die Methoden, um dir klarzumachen, dass du jetzt gefälligst denen deinen Fingerabdruck zu geben hast. Und dass die Polizei das darf, ist halt definitiv eine Gesetzeslücke, und das müsste bereinigt werden. Ich glaube nicht, dass das im aktuellen politischen Klima passieren wird. Zum Zweiten kannst du, wenn du an die Grenze gehst, das ist ja nicht was dir mal spontan passiert, kannst du halt vorher noch schnell, werde ich wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich tun, gibt's ja jetzt relativ einfach, dass man Touch-ID beziehungsweise Face-ID alles schnell kurzfristig deaktivieren kann. Das würde ich dann in dem Fall auch machen, weil dann hat nämlich die, weil, also zumindest hier in den USA ist das so, deinen PIN-Code können sie dich nicht zu zwingen zu geben.
Aussageverweigerungsrecht, ne?
Das ist, da hast du Rechte dran. Das ist aber, deinen Fingerabdruck gegen deinen Willen nehmen können sie. Und und dir eine Kamera vors Gesicht halten können sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, es gibt jetzt bei iOS 11, wenn das dann kommt, gibt es sowas, wenn man 5-mal schnell mal hintereinander den Lock-Button drückt, dann geht das iPhone in einen Emergency-Mode. Und in diesem Emergency-Mode wird erstmal Touch-ID und dieses Face-ID abgeschaltet. Also wenn du an eine Grenze gehst, wo du befürchtest, dass irgendein Grenzbeamter dir Böses will, dann 5-mal kann man auch, ich glaube, die Bewegung ist durchaus bewusst so gemacht, dass man sie auch mal eben in der Hosentasche machen kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Es ist nicht schön, dass ein Hersteller diese Funktion einbauen muss. Aber wir haben sie. Also das ist was, also ich
will auch gar nicht drum rumreiten. Meinetwegen ist es genauso sicher oder vielleicht sogar sicherer, aber es ist definitiv nicht mehr convenient, oder? Also, oder siehst du das anders?
Ich finde, also Touch-ID ist extrem convenient. Ich kann mir vorstellen, dass Face, dass dieses, aber der Grund, warum sie das gemacht haben, ist in erster Linie nicht, weil sie glaubten, ein besseres Prinzip zu brauchen, da stimme ich mit dir total überein, sondern weil sie diesen Home-Button wegkriegen wollten. Das ist der Grund, warum das weggefallen ist, weil sie halt diesen Platz haben wollten. Und um ihn besser nutzen zu können. Und das ist ich sehe das mit diesen beiden Geräten gerade so. Ich finde das, ich finde das iPhone 8, das ist sozusagen auf dem Level wie das iPhone 6S zum iPhone 7, ist jetzt das iPhone 7 zum iPhone 8. Es hat eine bessere Kamera, es hat dieses Wireless Charging oder dieses Inductive Charging oder wie auch immer das man nennt.
Stimmt, das ist auch ganz nett, ja.
Das ist ein nettes Feature. Es hat ein, also was ich habe es ja selber noch nicht gesehen, in der Hand gehalten, aber ich habe die es wird schon sehr von geschwärmt von dem Design. Und das iPhone 7 war ja schon sehr schick. Also ich fand das iPhone 6 und 6S fand ich auch mal ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Das iPhone 7 finde ich meins nach wie vor ziemlich schick. Mal gucken, das iPhone 8 scheint ja noch einen Zacken schöner zu sein. So, also es ist so ein, ja, so ein Update halt. Was soll da auch großartig noch dazukommen, so von einem Jahr zum anderen? Und das ist so deine Safe Bet. Das ist halt, dass das Touch-ID funktioniert und das weißt du, es funktioniert und das hat ein gutes Display und das ist ein sehr gutes Telefon. Ich fand das ja sehr, sehr lustig, wenn sich Leute jetzt so, oh ja, das ist ja so ein scheiß Telefon. Nein, ich habe ein iPhone 7 und das ist ein sehr geiles Telefon und das ist das iPhone 8, das ist das bessere Telefon. Also es ist ein sehr, sehr gutes Telefon. Gibt's ohne jede Zweifel. Und dann haben sie halt nochmal dieses iPhone X oder iPhone X da draufgelegt, was halt diese Technologien bringt, die sie halt offensichtlich noch nicht in Masse in iPhone-Masse produzieren können. Wir reden hier immer vom meistverkauften Smartphone der Welt. Und darum müssen sie jetzt, da machen sie das iPhone X und das hat halt ein OLED-Display, was sie halt noch nicht so können in Masse. Was sie wahrscheinlich auch, wo sie auch politische Probleme haben, weil die einzigen, die OLED-Displays gut herstellen können, ist Samsung. Und wir wissen, dass Samsung Apple nicht sonderlich mag. Und es scheint so, also was ich so ein bisschen gelesen habe, dass die Beziehung da, also dass Apple dafür zahlen muss, dass sie ein Samsung-Display nehmen, also dass das einfach deutlich teurer ist, als als Samsungs die Produktionskosten sind und so weiter und so fort. Also das lassen sie sich gut bezahlen bei Samsung. Und du hast halt diesen ganzen Face-ID-Array, was technisch einfach mal ziemlich grandios ist oder ein ziemlich, ziemlich, ziemlich gutes Setup. Und halt, ich finde, dieses Weglassen des Home-Buttons, das ist erstaunlich, wie wenig Einschlag das hatte. Weil letztes Jahr, als sie den Kopfhöreranschluss weggelassen hat, ist die halbe Welt durchgedreht. Und jetzt haben sie den Home-Button ersatzlos, oder nicht ersatzlos, aber durch eine Geste ersetzt. Und was in meinen Augen also eines der Alleinstellungsmerkmals des iPhones ist halt diese Form, diese abgerundete Form, rechteckiges Display drin, unten ein runder Home-Button. So sieht halt ein iPhone aus.
Ja, das ist schon ein Paradigmenwechsel, ja.
Das ist ein krasser Paradigmenwechsel und der findet so überhaupt nicht statt in der Wahrnehmung. Ja, hat halt so, was darauf bedeutet, dass sie es gut gemacht haben?
Die ärgern sich halt nicht. Also ich meine, beim Headphone-Jack war es halt so, dass du halt Geräte nicht mehr benutzen kannst. So, ja. Und das ist jetzt irgendwie, das ist ja nicht der Fall.
Oder dass man sie nur noch mit einem Adapter benutzen konnte, sowas, ja.
Ja, ja.
Also die Leute, ja, aber ich find's trotzdem erstaunlich, dass die Leute ihren Headphone-Jack vermissen. Es gibt so ein Video von jemandem, der sich bei einem iPhone 7 selber einen Headphone-Jack nachgerüstet hat.
Ich habe davon gehört, ja.
Das ist ein großartiges Video. Also wenn man so ein bisschen...
Sehr nerdig, ja.
Ja, es ist auch cool. Der hat auch ein anderes, wo er sich ein iPhone 6 oder 6S selber gebaut hat. Und
selber gebaut.
Okay. Ja, genau, aus Teilen selber gebaut. Und das ist halt, du kriegst auch mit, wie so Shenzhen funktioniert und wie diese ganze Startup-Szene funktioniert und wie das halt irgendwie so ein, wie das so eine andere Welt ist. Also es kommt halt so einem so vor wie, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so Star Wars, ich erinnere mich noch an so dieses Star Wars, der kleine Anakin Skywalker da auf dieser, auf diesem Planeten da gewohnt hat und dann in seiner Freizeit einen Roboter gebaut hat, aus Schrott sozusagen. Das ist für mich immer total so, was ist das denn für ein Blödsinn? Und Shenzhen ist tatsächlich sowas in der Richtung. Das ist halt wie ein Schrottplatz, auf dem gebrauchte und neue Technik in riesengroßer Masse gebaut wird und du halt Leute hast, die mit simpelsten Mitteln zum Beispiel iPhone-Displays entspiegeln können und so eine Späße. Also so Techniken, die normalerweise, das lohnt sich zu gucken, dieses Video auf jeden Fall. Und der hat sich selber dann beim iPhone 7 auch einen Headphone-Jack nachgerüstet in Kleinstarbeit, was ich ziemlich große Aktion.
Schick mir bei der Gelegenheit mal den Link dazu.
Und dieser Home-Button und genau. Und das ist schon, das finde ich schon, ich finde dieses, ich, also ich fand die, diese ganze Präsentation gestern ziemlich, ziemlich groß und unterhaltsam. Also das war.
Ich hatte im Vorfeld, nachdem ich diese ganzen Gerüchte dann auch schon gehört hatte, hatte ich tatsächlich eine Erwartung, Wo ich so ein bisschen enttäuscht bin, dass Apple die nicht durchgesetzt hat oder so. Weil wenn man sich die verschiedenen Innovationen anschaut, also schon mit dem iPhone 7, ne, haben sie ja irgendwie dieses zumindest spritzfeste Design geschaffen, ne, irgendwie dadurch, dass sie Sachen weggelassen haben. Also unter anderem den Headphone-Jack, ja, das ist halt eine Möglichkeit, dass da Wasser eindringt, ist der Headphone-Jack gewesen, das haben sie halt eliminiert.
Ja, hätte man auch anders machen können, aber okay.
Ja, aber zum Beispiel, das ist so, glaube ich, auch eine der Designentscheidungen deswegen gewesen. Jedenfalls, was ich und wo jetzt eben angekündigt war, dass das Ding irgendwie durch Induktion ladbar ist, ja? Und wo jetzt auch noch angekündigt wurde, dass halt mit dem Home-Button auch noch irgendwie einer der wesentlichsten Buttons rausgenommen wird, ja? Da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn sie jetzt wirklich konsequent wären, dann würden sie den Lightning-Port weglassen, ja? Dann würden sie einfach komplett so einen Monolithen verkaufen, wo nichts mehr reinsteckbar ist.
Ja, aber
ja, wo halt kein Eingang mehr ist.
Aber den Lightning-Port kannst du noch nicht weglassen. Zum einen kannst du über dieses Inductive Charging, das ist halt deutlich langsamer als normales Laden. Also das will man gar nicht in allen Situationen haben, sondern nur manchmal. Zum anderen, Entwickler müssen mit dem Telefon auch entwickeln können, Leute müssen ihre Backups machen können mit den Daten, also das geht ja auch, das musst du erst...
Sie das halt irgendwie über, keine Ahnung, ihr AirPlay-Protokoll oder etwas ähnliches irgendwie
das ist
da
auch in
irgendwie
Xcode,
so einen Wireless-Standard für machen
ich müssen. Glaube in Xcode, können. In der neuesten Xcode-Version, wenn ich mich recht erinnere, was da bei der Keynote kam, bei der WWDC-Keynote, kannst du auch über WLAN das machen, aber das ist halt, das braucht halt alles ein paar Jahre. Und im Augenblick, ja, wozu?
Also das wäre sehr, sehr konsequent gewesen. Es wäre so Apple-like gewesen, weißt du, so zack, hier, das
ja,
ist unser neues Paradigma, es gibt nichts mehr zum Einstecken, es ist alles wireless.
Das ist, ich glaube, wahrscheinlich wird das auch kommen, aber ich hoffe, sie warten damit, bis sie soweit sind und machen das nicht aus Prinzip schon vorher. Und eben, dein Telefon vernünftig laden will man auch in Zukunft. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn du dein Telefon nicht mal eben in einer halben Stunde halb voll laden kannst oder sowas, dann hast du ein Problem. Und wenn diese Technologie soweit ist, dass das Inductive Charging soweit funktioniert und so gut ist und sowas, was ich ja eher traurig finde, dass es nach wie vor kein, also dass auch das iPhone X oder iPhone X kein USB-C hat, sondern immer noch einen Lightning-Port. Und das ist jetzt ja irgendwie diese merkwürdige Situation, dass du halt einige Geräte von Apple setzen voll auf USB-C und andere Geräte von Apple ignorieren es komplett weg. Und alles, was halt iOS ist, hat halt kein USB-C, außer dem Apple TV, der dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund wieder USB-C. Und alles, was Mac ist, hat halt USB-C. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Außer die Trackpads und die Tastaturen, die haben dann plötzlich wieder Lightning. Weiß der Teufel warum. Und das finde ich, dass dieses Kabelgewirr war, finde ich tatsächlich sehr merkwürdig. Und da hätte ich mir schon vor einem Jahr gewünscht, dass es halt einfach, also ich glaube, da macht's dieses induktive Laden, macht das da weniger schmerzhaft, weil wenn jetzt Apple das nächste Mal das Kabel wechselt, du weißt, wie alle durchgedreht sind, als das letzte Mal vom iPod Connector auf dieses Lightning-Kabel gegangen sind. Und wie die Leute, weil da hängt halt unfassbar viel Legacy dran. Ich glaube, wahrscheinlich mehr als an einem Headphone-Jack. Und da werden die Leute, und das wird dann ein bisschen leichter, sowas zu machen oder eben sogar den komplett wegzulassen, mal sehen. Es wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft wird das realistisch sein, dass das machbar ist, aber im Augenblick sind sie da noch nicht.
Und sag mal, USB-C, das ist doch bestimmt, also ich kenne mich nicht so aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es wie bei FireWire ist mit extremen Lizenzgebühren und so ein Scheiß, weißt du, dass dann so ein USB-C-Anschluss einfach auch super teuer ist.
Also der Grund, warum FireWire so super teuer war, weil, wegen hoher Lizenzgebühren, die aber Apple genommen hat.
Ach so, okay.
Also das war 100% Apples Schuld, dass FireWire so teuer war und auch dementsprechend erfolglos. Bei USB-C ist das nicht der Fall. Da hat Apple fett mit dran entwickelt, aber halt nicht alleine. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie da die Bedingungen für die Lizenzen sind und so weiter und so fort. Aber da es jeder und seine Großmutter inzwischen seine Telefone einbaut, USB-C ist im Android-Bereich quasi Standard mittlerweile. Und zumindest bei Top-End-Telefonen, also bei High-End-Telefonen.
Gibt es nicht auch eine EU-Regulierung, die irgendwie vorschreibt, dass alles USB zu sein hat irgendwie in Europa?
Dass du jedes Gerät per Micro USB USB-C, USB, also das war noch vor USB-C. Das war, ja, genau. Das war Micro-USB und das hat Apple damals, die haben dann halt irgendwie in ihren Store für 5 Euro kannst du halt so ein USB-C auf Lightning-Adapter kaufen und damit war das dann offiziell durchgedrückt sozusagen.
Okay, na gut.
Also das, ja, die gibt's auch schon länger, glaube ich, diese Regulierung. Also die hat sich, war offensichtlich nicht so,
Ja, hier ein Adapter, damit haben wir so.
Okay. Genau.
Immer, aber wie so oft so bei Regulierungen ist oft immer so, oh ja, okay, da haben wir es jetzt nicht dran gedacht.
Ja, wobei das ja, also das funktioniert ja relativ gut. Du kannst ja, es gibt ja relativ viele, also das ist ja, ich weiß noch, wie ich irgendwann, da habe ich bei, ich weiß noch, dass ich mal bei Spreeblick saß und mit Johnny darüber, die habe ich die bolde Prediction aufgestellt, dass USB wird die Steckdose der Zukunft werden. Und das ist einer meiner wenigen Voraussagen, die tatsächlich eingetroffen ist. Das war damals noch nicht absehbar. Da hatte ich und das war ja, und das ist definitiv so eingetreten und man braucht halt immer, das ist halt ein bisschen schade, dass man als wenn es USB-C hätte, jedes Gerät, dann könnte man halt könntest du mit einem Kabel jedes noch nicht jedes Gerät, aber in absehbarer Zeit jedes Gerät laden. Und ausgerechnet, und schade, dass Apple sich da, dass Apple da nicht mitspielt in dem Spiel. Sie haben da auch definitiv natürlich ein größeres Problem, weil sie weil das Lightning-Kabel sehr gut ist. Muss man einfach mal sagen. So dieses ganze Micro-USB-Scheiß, den wollte ja eh niemand haben.
Ja, der war scheiße.
Und ja, da ist ja USB-C tatsächlich ein großer Schritt nach vorne im Vergleich dazu. Aber USB-C.
Was war damals der universellste Standard, sagen wir mal so. Ne?
Es war der universellste, aber halt kein. Aber also das macht ihr natürlich gut auf der einen Seite, aber halt so ein Lightning-Kabel ist technisch gesehen deutlich besser. Und USB-C ist halt nicht, also zumindest so für die Anwendungsbereiche, die du an so einem Telefon hast, nicht wirklich viel besser als so ein Lightning-Kabel. Ist so ein USB-C-Kabel ist größer und dicker und komplexer und bietet keine richtig großen Vorteile gegenüber dem, außer dass es halt universeller verbreitet ist. Und das macht natürlich auch die Adaption ein bisschen schwerer. Könnte sogar sein, dass Apple an ein paar Stellen sogar einen Schritt zurück machen müsste, wenn sie von Lightning wieder auf USB-C gehen. Ja, wären wir alles, das ist leider nicht der Fall. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich mir gerne gewünscht hätte. Ja. Ich weiß nicht, also bei mir ist es so mit diesem, was du meintest, so mit diesem, ja, das flasht mich total und so und ich will das und das ist so ein, ich finde, also zum einen, dass das iPhone X ist da schon am Ende des Tages, at the end of the day, ist es ein Telefon. Mein aktuelles Telefon ist gut und ich bräuchte dieses Telefon nicht. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, dieses Telefon muss ich unbedingt haben.
Das ist das 7er, ja?
Ich habe das 7er, genau.
Aber du musst halt einfach das Neueste haben, weil du immer das Neueste haben musst.
So ein bisschen. Also es ist halt so ein Treat, den ich mir selber gebe. Ist halt ich habe viel und gut gearbeitet und bin in einer glücklichen Situation, mir das leisten zu können, relativ problemlos und werde es mir darum wahrscheinlich leisten. Also und ich weiß, dass wenn ich es dann plötzlich bei meinen Kollegen sehen würde und sowas, würde dann trotzdem so irgendwann so, jetzt will ich das aber auch haben. Weißt du, es ist natürlich ein ziemlich kindisches Moment und sowas. Mein Leben hängt nicht davon ab. Ich würde wahrscheinlich mit einem iPhone 7 ein im Endeffekt genauso glücklicher Mensch sein. Und dieser rationale Gedanke, der halt bei einem großen Auto, haben wir ja beim letzten Mal drüber geredet, dass ich festgestellt habe, dass ich diese Autos sehr schick finde, aber auch gar nicht brauche, das ist irgendwie bei einem iPhone nicht der Fall. Das ist sozusagen so ein iPhone X ist für mich so der Porsche für Arme. Und darum werde ich es mir wahrscheinlich holen. Aber man muss es nicht. Wenn man ein iPhone 7 hat oder ein iPhone 6S, ich finde, also das iPhone 6S hat mich damals auch nicht so glücklich gemacht. Das iPhone 7 ist einfach ein gutes Telefon. Ich bin damit sehr zufrieden. Hat eine gute Kamera. Der Akku ist, hält in den allermeisten Fällen problemlos den ganzen Tag durch. Also wenn ich abends, kurz bevor ich ins Bett gehe, geht er dann in den roten Bereich, was ja, dann hast du noch 20%, dann würde er wahrscheinlich nochmal problemlos eine Stunde oder anderthalb durchhalten, die brauche ich dann halt nicht mehr. Und so diese ganzen Sachen, das finde ich ganz angenehm. Und ich habe halt diese AirPods, die ich mir halt, die einfach ziemlich cool sind, die genau das machen, was sie sollen und sowas. Und es ist einfach, das iPhone 7 ist ein gutes Telefon. Ich würde problemlos damit noch ein Jahr durchhalten, vielleicht auch zwei oder so. Aber ja, ich bin halt so ein Spielkind und wenn ich knapp bei Kasse wäre, dann würde ich mir halt einfach keins kaufen. Aber das bin ich halt zurzeit auch nicht, glücklicherweise. Und aber das ist halt so dieses, was du meintest, so dieses total flashige. Ich sehe, dass das iPhone X das bis zu einem gewissen Grad hat. Also gerade diese AR-Funktion, die ich glaube, die sind könnten so ein Paradigm-Shift sein, bis zu einem gewissen Grad. Also nicht beliebig. Also es wird nicht, deine Twitter-App wird nicht in einem halben Jahr plötzlich nur noch mit AR funktionieren, ohne Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Anwendungen ermöglicht, also natürlich wird es Anwendungen ermöglichen, die bisher nicht möglich waren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das dann auch durchaus in den Alltag durchschlägt. Also zum Beispiel diese Animojis, so bekloppt die sind und so lächerlich und albern
die
sind.
Das wird bestimmt ein richtiger Hit bei den Kids.
Nicht nur bei den Kids, das werde ich auch nutzen.
Wenn ein Kid, das sich das leisten würde, werden können, wird das iPhone X, glaube ich, das werden wenige Kids sein. Aber ich glaube, wenn Kids das in die Finger krächten, ja, dann würde das echt richtig abgehen.
Ja, aber nicht nur irgendwelche Kids, auch ich werde das wahrscheinlich nutzen und es wird halt ein nettes Gimmick sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so zum Beispiel, was ich neulich hatte, war so eine App, ich muss mir demnächst mal wieder eine neue Brille kaufen und da konntest du halt, das hat von dir so eine Aufnahme gemacht und dann konntest du wurden sozusagen verschiedene Brillenmodelle auf dein Gesicht draufgesetzt, so mit AR, so AR für Arme. Und das wird jetzt mit diesem AR-Kit, was in iOS 11 dabei wird, wird das relativ trivial sein, so eine Anwendung zu bauen, wo du halt, du guckst in die Kamera und siehst in dem Spiegel, der da drin ist, siehst du dich selber mit dieser Brille drauf und kannst halt diese Brille mal ausprobieren, ohne deine Wohnung zu verlassen. Und kannst dir halt da die nächste und da die nächste und da die nächste Brille und kannst alle Brillen durchprobieren. Das ist so eine Anwendung, die hundertprozentig kommen wird. Es werden Anwendungen kommen, wo du Kleidung ausprobieren kannst, ohne sie anzuprobieren zu müssen und so eine Sachen. Das wird, was es ja schon massenhaft gibt, haben wir also so Vermessungs-App, dass du deine Wohnung vermessen kannst, weil die Genauigkeit von diesem AR-Kit sehr hoch ist. Aber was halt an AR-Kit, ja, das neue iPhone hat halt, oder die neuen iPhones haben halt das eine, die Kameras sind halt irgendwie ein bisschen präziser eingesetzt, damit das AR-Kit richtig gut funktioniert. Und die Vorderseite, die Selfie-Kamera hat ja diesen halben Array an, ich meine, da steckt so eine halbe Kinect drin. Also die könnten auch Handgesten erkennen über diese Hardware und sowas. Also diese Hardware, die da drin steckt, die wird noch sonst was ermöglichen. Und das sind neue geile Features, die damit möglich sind, aber die sind mit deinem alten iPhone genauso möglich. Du kannst auf deinem alten iPhone 6 oder 6S oder 7 oder 5S wahrscheinlich auch noch, kannst du halt problemlos einfach ein iOS 11 installieren und dann hast du diese ganzen Features genauso und dann kannst du die genauso nutzen. Dafür brauchst du kein neues Gerät.
Echt, ja, also aber nicht Gesichtsentsperrung, sondern
Gesichtsentsperrung aber Gesichtserkennung.
Gesichtserkennung schon, ne? Aber ich meine, der Punkt ist ja, dass sie dort mit diesem AR-Kit, also beziehungsweise auch diesem Selfie-Mode und diesem ganzen Kram, dass sie da, glaube ich, auch teilweise die gleiche Technologie, also dieses Punkte, sie projizieren ja an einem bestimmten Punkt auch so Punkte auf dein Gesicht, um so eine 3D-Entsprechung irgendwie zu generieren, ne?
Ja, also das macht und das Ganze präziser und so, aber, genau. Aber so prinzipiell, also so geil haben sie es halt nicht drin in den alten, also so, dass es sicherheitsrelevant ist, wahrscheinlich nicht. Was es halt gibt, ist, also diese Gesichtserkennung, die ist halt da. Und ich wette zum Beispiel dieses Animoji, die könnten sie jede Wette ähnlich gut auch auf das iPhone 8 bringen oder sogar auf die alten Geräte bringen. Sprich, machen sie nicht. Weil ist halt
wahrscheinlich,
Feature,
ja.
Ist ein Feature nur, das ist ja, nur ein Feature für die neue und du kriegst es tatsächlich wahrscheinlich nochmal einen Zacken besser hin auf dem alten, aber ich meine, diese Masken in Snapchat und sowas, das ist ja nichts anderes.
Ja, eben.
Das gibt's ja alles schon. Aber AR-Kit ist jetzt das erste Mal, dass diese Technik in die Hände von jedem Entwickler kommen wird. Und dass du nicht mehr, also im Augenblick musst du halt Snapchat oder Facebook sein, um diese Technologie zu haben. Und in Zukunft kann jeder kleine Entwickler, jede kleine Klitsche, das meine ich überhaupt nicht negativ, kann diese Technologien nutzen. Und du wirst es in Bereichen sehen, in denen es bisher noch nicht vorstellbar ist. Das wird echt eine spannende Sache werden. Und wenn halt Apple das nicht macht mit diesen 3D-Stickern, also mit diesen Animoji, wenn die das halt nur fürs iPhone X machen, dann kommt halt jemand anders her und dann sieht das halt nicht, ist das halt ein anderes Poo-Face oder sowas, aber genau die gleiche Technik wirst du in wenigen Monaten auch für iMessage oder für externe Apps oder sowas von Drittherstellern sehen und es wird vielleicht nicht ganz so schick sein wie von Apple, aber es wird wahrscheinlich wesentlich mehr Emojis haben und wesentlich mehr Modelle hinter und sowas. Das wird spannend werden. Da wird echt was kommen. Aber dafür braucht man kein neues Telefon. Kann man auch mit einem alten Telefon machen. Was eigentlich eine coole Sache ist. Also es ist
mir fällt noch was ein übrigens, also auch gerade zu Biometrie.
Ich bin sofort wieder ganz kurz.
Und Sicherheit. Moment, ja. Ich weiß nicht, ob du mich da hörst, aber ich rede es einfach mal. Und zwar gab es denn diese Nachricht, dass Leute durch Ultraschallbefehle, die sie Siri gegeben haben, konnten sie so ein bisschen iPhone hacken. Ne? Also das heißt, mit Siri kommunizieren und Siri Dinge tun lassen, ohne dass der Nutzer es merkt. Ja? Indem sie sozusagen in einer nicht hörbaren Frequenz mit Siri reden konnten. Und im Endeffekt ist das ja
auch. Hat das auch mit Siri funktioniert?
Ja, genau, mit Siri war das vor allem.
Okay.
Das ist interessant, also weil ich glaube ja, dass der Effort auch von Apple daran gehen wird, dass Siri-Kommandos auch personalisiert, also dass Siri dich deine und deine Stimme erkennt.
Weil das ist eigentlich jetzt schon der Fall.
Genau, das wäre ja eigentlich dann auch, da wäre dann ja auch sozusagen eine Form von Sicherheitsmöglichkeit drin. Ich glaube momentan ist es nicht, dass sie verweigert, wenn sie deine Stimme nicht erkennen.
Doch.
Ist es so?
Wenn du Hey Siri sagst zu einem Gerät, was nicht dein Gerät ist, dann wird es einfach nicht reagieren. Du musst es auf deine Stimme personalisieren. Also nicht Siri generell.
Ich bin mir neu, aber gut.
Es ist doch so, wenn du dieses Hey Siri aktivierst, dann musst du es ein paar Mal reinsagen. Wo ist das? Siri, ich weiß nicht, hast du das eingeschaltet überhaupt?
Ich glaube, ich weiß nicht. Hey Siri. Oh ja, doch, habe ich eingeschaltet.
Okay, dann hast du es mal trainiert.
Ich will wieder schlafen.
Dann hast du es mal trainiert mit deiner Stimme.
Ich schlafe nie, Michael, sagt es. Na gut.
Ist
egal.
Und ja, das ist das wundert mich ein bisschen. Wenn du den Knopf gedrückt hältst, den Home-Button gedrückt hältst, das ist nicht mehr auf deine Stimme personalisiert. Dann kann jeder sprechen. Aber dieses Hey Siri, dass man einmal so quer durch den Raum brüllen kann, das ist tatsächlich ausschließlich für dich selber gemacht. Also das kannst nur du belegen. Aber das ist
also ich habe hier auf jeden Fall diesen Artikel bei The Verge: Inaudible Ultrasound Commands can be used to secretly control Siri, Alexa and Google Now.
Ja, aber das sagt ja nicht, dass sie das auch dieses Hey Siri hinkriegen.
Ach so, okay, Also das heißt, du musst erst die Sprachfunktion aktiviert kriegen und dann. Okay.
Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie dafür auch irgendeinen Trick. Vielleicht haben sie es auch irgendwie ausgehebelt. Ich weiß es nicht. Also mit Alexa gab es ja schon diese harmlosen Tricks, was weiß ich was, dass irgendwie NPR hat einen Bericht darüber gemacht, dass man remote die Heizung steuern kann, einfach über Radioprogramm, und haben das dann mal vorgeführt und wollten das eigentlich gar nicht vorführen, haben es versehentlich vorgeführt sozusagen, und hat dann dazu geführt, dass Leute halt, die bei denen zufälligerweise das lief, weil Alexa halt auf jeden hört sozusagen und dass dann plötzlich die Heizung sich verstellt hat. Es gab auch mal, glaube ich, so eine Burger King Werbung, die einfach Google, die gesagt hat, hey Google, und dann halt eine Suche nach dem entsprechenden Burger gestartet hat.
Ja, ich habe auch irgendwie sowas.
Also es gab schon so ein paar Sachen in der Richtung. Ich glaube.
Aber das Unhörbare, das fand ich halt interessant, als es halt mit Ultrasounds funktioniert. Das fand ich halt spannend, weil dass man halt irgendwie, Also das, was du jetzt so nennst, ist ja nicht so richtig Hacking, sondern eher Trolling.
Das ist auch, ne? Hacking. Ist eine Form von Hacking, ja. Hm?
Ja, ist halt aber, weil du es halt mitbekommst, ja, und weil es sozusagen dir in die Fresse gehauen wird, so ist es ja irgendwie nicht so, ist ja keine Covert Operation sozusagen. Also,
bei den anderen ist es das eigentlich auch nicht, weil ja diese Voice-Assistenten in irgendeiner Form immer reagieren. Die antworten dir ja.
Aber wenn du dein Telefon jetzt gerade nicht im Blick hast oder so, ja, irgendwie.
Dann hörst du es ja im Zweifelsfall.
Ja, egal.
Also es
gibt auf jeden Fall Situationen, wo du sozusagen.
Ist ein spannender Angriff, ohne Frage.
Ja,
ist ein spannender Angriff. Ich find's auch lustig, dass das ist bei Kolja. Kolja hat natürlich das, also wenn wir mit Alexa sprechen, das findet er immer total spannend und darum probiert er immer auch mit Alexa zu sprechen und freut sich einen Ast, wenn das klappt und so. Und er spricht halt noch sehr, sehr undeutlich und darum klappt das nicht so gut. Und aber es gibt halt schon die Situation, wo er irgendwas und Alexa sagt, ja, das Wetter in so und so ist so und so. Und das, und wo du da sagst, das war, ich habe das nicht verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass das gemeint hat, aber Alexa hat halt aus diesem Gewirr irgendwas rausverstanden, was kein Mensch verstanden hat. Also du merkst schon deutlich, dass dieses ganze AI-Zeug halt auf andere Merkmale achtet, als du, als wir als Menschen achten. Und das wird noch zu spannenden Problemen führen. Also zum Beispiel habe ich gestern ein.
Alexa fängt an zu sprechen, weil du kennst ja Alexa.
Okay. Diana beschwert sich gerade, ich brüll zu laut und darum reagiert Alexa drüben in der Küche.
Das ist wieder so typisch. Nenn es doch einfach Echo. Das ist doch so einfach, weil Amazon hat doch eigentlich dafür genau diese zwei Namen gegeben. Das
ja,
Gerät heißt Echo und Alexa ist halt nur die ist nur die Ansprache. Ne?
Na, Alexa ist die Technologie und Echo ist das Gerät.
Ja, oder so. Ja, aber auf jeden Fall kannst du sozusagen, indem du einfach Echo referenzierst, öffentlich, kannst du damit ausschließen,
okay,
dass Alexa.
Okay, mein Echo.black ist in der, egal, wo wollte ich jetzt gerade stehen? Genau, und was ich gestern halt gelesen habe, war so ein Artikel darüber, der, dass sich diese, also so eine Klassifizierung, die so, die Fotos erkennt und erkennt, was auf Fotos drauf ist und das auch sehr gut kann, dass die sich teilweise sehr simpel austricksen lässt, indem man einfach so ein leichtes Rauschpattern drüber legt, was du mit als Mensch gar nicht wahrnimmst, dass da ein Rauschpattern drüber ist, das filterst du einfach raus und das reicht aus, um so eine AI so zu verwirren, dass sie was komplett anderes sieht, als sie sieht. Und das ist also so dieses, wir wissen halt nicht genau, wie diese AIs funktionieren. Das sind halt trainierte Modelle, die funktionieren, die halt darüber trainiert werden, dass man setzt ihnen sozusagen Testdaten vor und hofft und stellt irgendwann mal fest, dass sie in den gewünschten Szenarien das Richtige erkennen. Aber das heißt nicht, dass sie das in allen Szenarien tun und da werden noch spannende Angriffsszenarios kommen. Und ja, diese Spracherkennung, die mit Ultraschall funktioniert, wird definitiv in den Bereich rausgehen. Kannst du relativ einfach umgehen. Also wenn du einmal davon weißt, dann machst du es einfach so, dass du halt einfach einen Filter drüber legst und Ultraschall-Sounds halt rausnimmst. Fertig. Brauchst ja, also das ist nicht mal kompliziert. Das kann dir Amazon per Software-Update nachliefern und du wirst es nicht mal merken und irgendwann ist es halt gefixt, diese Lücke. Und dann, also diese Lücke an sich finde ich jetzt eher nicht so spannend, aber sie deutet darauf hin, dass wir noch einige von diesen Lücken finden werden. Und
ja,
was wir jetzt.
Ich finde es einfach nur interessant. Also.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, ohne Frage. Das wird noch, und das wird in diesem AR-Bereich funktionieren und ich bin mal gespannt, also so bei diesem ganzen, was jetzt Apple da gemacht hat mit diesem ganzen Trainieren, mit diesem Face-ID, das ist, basiert halt auch offensichtlich sehr, sehr stark auf AI und ich hoffe ja, dass sie schon mal, dass Apple schlau genug ist, um jetzt das auch mit hinreichenden Hautfarben trainiert zu haben. Das wäre natürlich ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, neulich gab es ein Seifenspender.
Ja, jetzt habe ich
dieses Video, so ein Seifenspender, der nicht reagiert hat, wenn eine schwarze Person die Hände drunter gehalten hat.
Ja. Aber da Apple jetzt ganz offensiv auch dieses Face-ID-Feature ganz häufig gesehen mit schwarzen Menschen bewirbt, ja. Gehe ich davon aus, dass sie das durchaus berücksichtigt haben. Weil,
ja. Aber mal gucken,
Hoffe ich mal. Ja.
Gehe ich auch stark von aus. Aber mal gucken, in welchen Situationen das nicht funktioniert. Mal gucken, mit welchen Sachen, mit denen niemand gerechnet hat, sich plötzlich austricksen lässt. Also ja, sie haben es mit Masken, die von Hollywood bla 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 und so weiter und so weiter und so fort und alles gut. Aber vielleicht lässt sich das dann doch austricksen, indem man es über einen Schokopudding hält oder weiß der Teufel was. Also das,
wie
das,
gesagt, ich bin gespannt, wenn Starbucks das in die Hände bekommt.
Ja, ich hoffe stark. Also beim letzten Mal war ja so ein bisschen, da waren sie ja nicht so gut, aber so einen fetten Aufwand, wie sie da gestern drum gemacht haben, hoffe ich ganz, ganz stark, dass sie da auch wirklich ein bisschen was dahinter gesteckt haben und dass das nicht so leicht wird, das Ding auszutricksen. Das ist, ja.
Aber gut, lass uns das Thema erstmal, oder hast du noch irgendwas Interessantes dazu zu sagen?
Ja, ich finde so generell, also du bist jetzt so ein bisschen negativ. Ich habe jetzt iOS 11, habe ich mir mein iPad ausgeliehen, auf dem iOS 11 drauf ist. Bin ich total angetan von. Ich habe so das Gefühl gerade so, dass, also jetzt mit diesem iPhone gestern, was jetzt mal so zumindest im High-End-Bereich, wenn man sich für Telefone interessiert und wenn man bereit ist, Geld ist auszugeben, glaube ich, Und das hat lustigerweise auch mein Android-Kollege gesagt, und zwar also Android-Kollege, der tatsächlich an Android mal mitgearbeitet hat, der so, Apple hat damit jetzt, mit dieser Ankündigung haben sie jetzt allen Android-Geräten komplett den Hahn abgedreht für das nächste Jahr. Also das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis die danach kommen. Und das ist, also es ist ganz klar, wer jetzt im Augenblick gerade das
Samsung 8 wird sich also nicht verkaufen.
Natürlich wird sich das Samsung Galaxy S8 auch verkaufen, aber es ist sozusagen, wer hat diese technische Krone? Das war ja, als das rauskam, da war das ja schon irgendwie so das erste Mainstream-Gerät mit so einem Edge-to-Edge-Display und sowas und diese abgerundeten Ecken auf dem Display, das haben sie jetzt ja auch schon seit einer gewissen Zeit und das war ja technisch schon irgendwie ein sehr gimmicky Phone und ein schönes Telefon und sowas. Ich habe ehrlich gesagt, war ich ein bisschen baff, dass es so wenig gesplasht hat. Also, dass das so wenig, man sieht es relativ selten so im Alltag und sowas, auch hier in der Bay Area und so. Und ich hatte gedacht, das würde mehr Eindruck schinden. Und aber das ist halt so dieses iPhone X zeigt jetzt doch, nimmt jetzt doch sozusagen diese, egal ob man es jetzt braucht oder nicht, glaube ich, diese Krone doch relativ deutlich zurück, die Apple sicherlich ein bisschen verloren hatte im Laufe der Jahre, zumindest in einigen Bereichen. In einigen Bereichen sicherlich nach wie vor nicht hat. Ich finde es gut, dass sie so Sachen wie dieses Qi, dieses Laden, was halt im Android-Bereich...
Das gibt schon seit 5 Jahren oder was.
Das ist so alt, dass dass Google hat es schon nicht mehr eingebaut. Die haben es eingebaut und haben schon aufgehört, das wieder einzubauen, weil sie festgestellt haben, dass es niemand wollte. Jetzt natürlich sowas, jetzt wenn Apple kommt, dann kann sich dieser Markt natürlich komplett drehen. Das wird wahrscheinlich so sein, dass man gerade hier in der Bay Area wird man wahrscheinlich in...
Vor allem, weil sie auch den Standard unterstützen, glaube
ich. Sie unterstützen diesen einen Standard, sie packen noch trotzdem ihren eigenen Standard oben drauf oder wollen das ja, dass das in den offiziellen Standard auch wieder zurückfließt. Hoffen wir mal drauf. Also da haben sie offensichtlich ein Interesse dran, dass da jeder mitspielen kann. Ich finde, iOS 11 ist ein sehr aufgeräumtes Update, sehr gutes Update, sehr stabil.
Dann ist ja die Hoffnung, dass halt sozusagen Cafés und so weiter und so fort überall halt irgendwie so eine Fläche anbieten, einfach wo du das Ding draufpacken kannst. Ne? Und,
genau, gibt's ja teilweise schon. Dass du Möbel hast.
Einfach in die Tische einbaust. Ja, dass du wirklich in die Tische, ja genau.
Es gibt IKEA-Tische, die das eingebaut haben. Da kaufst du halt deinen Nachttisch und dann legst du abends dein Telefon auf deinen Nachttisch und dann lädt das. Also wenn jemand, Leute, die Android-Geräte haben, kennen diese Feature schon lange. Und und ich glaube, die aktuelle Samsung-Generation hat es, glaube ich, hat das Wireless Charging? Ich weiß es gar nicht, ob es Wireless Charging hat. Und das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Aber gerade, ich habe ja noch ein Pixel-Telefon von hier, so ein Google Pixel. Und was ja letztes Jahr das Latest und Greatest, was man so im Android-Bereich sich holen kann, war. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meinem iPhone 7, mit einem iPhone 7 und dann auch so, wenn das dann iOS 11 bekommt, da liegen Welten dazwischen. Das ist echt krass. Also es war ja ein paar Jahre, war es ja so, dass Android vielleicht, also dass auf jeden Fall immer mal wieder spannende Features gebracht hat, die und spannende neue Sachen, die Apple so nicht hatte und sowas und auf jeden Fall immer einen Haufen Vorteile hatte auch gegenüber iOS, sicherlich auch immer einen Haufen Nachteile. Und im Augenblick, ich gucke mir dieses Android 8 Oreo da an. Und das ist, ich finde das wirklich, ich finde das mutlos. Also ich finde das, es ist nicht schlecht, es ist nicht, aber es ist halt, es ist nicht innovativ, es ist nicht mutig, es ist eher ein schlechtes Update. Und ich finde zum Beispiel so Sachen wie
Oreo ist ja auch eher so ein unter der Haube Update, oder?
Ich meine, so wird es uns verkauft, aber es ist nicht so, dass sie nicht in anderen Bereichen auch mal ein bisschen was Neues gebrauchen können. Und selbst die Bereiche, wo sie, also zum Beispiel, was halt bei Oreo komplett überarbeitet worden ist, ist halt dieser Notification-Bereich, wie Notifications funktionieren. Und so von meiner Erfahrung her, ich finde, also finde ich das eher nervig, die neuen Notifications, als weniger. Also ich finde die nicht besser. Ich finde die eher schlechter. Und sie sind halt ein bisschen anders und ein bisschen überarbeitet, aber ich finde sie nicht gut oder sowas. Das ist, und was zum Beispiel dieses, was Apple jetzt gemacht hat, diesen Home-Button weg, das hätte Google schon vor Jahren machen können. Sie haben es schon vor Jahren gemacht. Schon seit Jahren haben die meisten Android-Telefone keinen Button mehr da unten, sondern es ist halt ein Teil des Bildschirms. Und sie haben halt immer einfach eine schwarze Leiste hingepackt und da sind halt drei virtuelle Buttons drin in dieser schwarzen Leiste. Und was sie halt noch geschafft haben, ist halt hinzukriegen, dass sie wenigstens nicht immer nur schwarz war, sondern manchmal auch die Hintergrundfarbe der App hatte. Aber du konntest diesen Button zum Beispiel, den Back-Button, den ich ja unter Android sehr, sehr hasse nach wie vor, kannst du nach wie vor nicht ansehen, welche Back-Funktion. Also was passiert denn, wenn ich diesen Button klicke? Werde ich die App beenden? Also werde ich zur vorherigen App zurückswitchen, wenn ich zum vorherigen Screen zurückswitchen, was wird passieren, wenn ich auf diesen Button klicke? Und er gibt mir einfach keinen Hinweis, weil diese Buttons sehen immer absolut identisch aus, außer kleine Sternchen, in ganz, ganz wenigen Fällen sehen sie mal ein bisschen anders aus. Und dieses, was Apple da gemacht hat, nämlich so dieses, hey, wir machen den Home-Button weg und gleichzeitig schaffen wir auch diesen Druck des Button-Klickens ab und wir haben da eine kleine Leiste hin und die hat halt verschiedene Funktionen und die kann gleich viel, viel mehr Funktionen, die kann gleich Apps switchen. Also sie haben ja quasi was bei Google im Augenblick zwei Buttons sind, nämlich einer der App-Switcher, einer ist der Home-Button, haben sie ja in eine Geste gepackt. Das ist, und da finde ich, hat Apple im Augenblick gerade echt einen guten Lauf. Und das war schon mal schlechter. Das war schon mal deutlich schlechter. Und das ist, also insofern war ich von dieser ganzen iPhone-Präsentation gestern und von der WWDC davor auch, ich bin ziemlich angetan davon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also wenn man irgendwie glaubt, ich weiß nicht, irgendwann, es gab mal diese Zeiten, wo wir alle uns am ersten Tag angestellt haben, um das neueste Telefon zu haben und sowas. Und wir glaubten, dass sich dadurch, und vielleicht hat sich unser Leben auch ein bisschen verbessert, weil halt die Schmerzen vorher auch so schlimm waren. Muss man ja auch mal sagen, so ein iPhone 3G war halt auch irgendwann einfach sehr, sehr langsam. Weil es halt auch sehr, sehr langsam war. Und jetzt ist halt die letzte und die vorletzte Generation und die vorvorletzte Generation ist halt so gut, dass man damit eigentlich ganz gut leben kann, was ja eigentlich auch was Gutes ist, dass man nicht händeringend auf was, dass einem nicht auf Anhieb 3000 Sachen einfallen, die man jetzt unbedingt besser haben möchte als bei der vorherigen Generation. Also ich finde das okay. Ich finde das jetzt, ich weiß, was du meinst und sowas und irgendwie, ach, früher war alles besser. Aber es kommt mir vor wie so ein früher war alles besser Gefühl. So, das ist,
Ja, also es ist jetzt gar nicht so, ich bin ja gar nicht so, ach, das ist jetzt alles scheiße oder so. Nö, ich erkenne das schon auch an, dass es ein guter Fortschritt ist. Es ist nur so, das ist nicht so, dass ich das brauchen würde und dass ich jetzt da sitze und sagen würde, oh Gott, ich muss das haben oder so. Das ist nicht der Fall und ja. Aber damit lass uns das auch mal irgendwie abschließen, das Thema. Wir können ja nicht die ganze Zeit nur über Apple reden. Das
ist ja, ansonsten ist doch echt nichts passiert.
Ja, also wir könnten jetzt, also ich weiß nicht, ob du was Interessantes zu den Stürmen zu sagen hast, so aus deiner halb amerikanisch, halb deutschen Perspektive.
Ich habe die sehr oft aufmerksam beobachtet. Ich fand die irgendwie ganz spannend, was da passiert ist mit Harvey. Jetzt Irma war ja zum Glück nicht ganz so krass, aber auch krass. Und was ich im Vergleich dazu irre finde, ist, was mir aufgefallen ist hier, es war ja jetzt in Mexiko, war ja dieses Erdbeben. Wie überhaupt nicht das in den amerikanischen Medien aufgetaucht ist, im Vergleich zu diesen Stürmen. Und wie zum Beispiel auch Irma, der offensichtlich, bevor er Florida ziemlich platt gemacht hat, Kuba ziemlich sicher ziemlich platt gemacht hat, aber ich habe nichts davon mitgekriegt, was da in Kuba passiert ist. wie das überhaupt nicht in den Nachrichten auftaucht. Aber es ist, ja, es ist beängstigend, das zu sehen. Was ich neulich gedacht habe, ist, es gibt eigentlich nur noch eine Kategorie Menschen, die absurder ist als die Climate Change Denier. Und das sind die
Flat Earthler.
Nee, das sind die Climate Change Nicht-Denier. Weil, also so habe ich so, ja, ich glaube an den Klimawandel. Ich glaube, dass wir ein echtes Problem haben. Ich glaube, dass sich die Erderwärmung dass sich die Erde erwärmen wird. Ich glaube, dass sie zu katastrophalen Veränderungen des Klimas führen wird, der zu Hungersnöten, zu Kriegen, zu Völkerwanderung, zu massiven Problemen führen wird und der uns der kommenden Generation, die zu der vermutlich schon mein Sohn gehören wird, das Leben schwer machen wird. Und ich verhalte mich überhaupt nicht danach. Das ist also zu sagen, ich glaube nicht an den Klimawandel und darum fahre ich hier mit meiner fetten Karre durch die Gegend, ist das eine.
Das ist wenigstens konsistent.
Das ist wenigstens konsistent, aber sich hinzustellen, ja, ich glaube, dass das alles passieren wird und trotzdem mit einer fetten Karre durch die Gegend zu fahren, das ist absurd. Das ist absurd.
Also ich habe ja keine Karre, ne? Aber ja. Ich hatte letztens, in München hatte ich auch einen Klimawandel, Erlebnis. Also einerseits bin ich mit dem Flugzeug geflogen. Ja. Das hatte terminliche Gründe. Aber im Endeffekt ist es natürlich so ein Inlandsflug sowas von unnötig und sowas von klimaschädlich, ja. Das ist eigentlich, das geht gar nicht, ne? Egal, auf jeden Fall, ich hatte aber nochmal ein anderes Klimawandelerlebnis, wo ich dann nämlich auf dem Viktualienmarkt stand und total Bock auf diese Pflaumen hatte, die dort waren. Und die Verkäuferin mir sagte, ja, die sind aus Kanada importiert.
Tja.
Und die waren auch sauteuer, aber ich wollte unbedingt Pflaumen haben. Na gut, also.
Ja, aber ich glaube, da ist Fleisch eher, sollte man eher, also was ich jetzt mal versuchen werde, ist meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ich hab das dann so Diana erzählt und sie so, ja, ich mach doch schon relativ viel. Und sie macht tatsächlich, Diana macht relativ viel, aber macht im Endeffekt eigentlich auch relativ wenig. Also sie macht mehr als, weitaus mehr als die meisten anderen Leute machen. Und ich mach vielleicht sogar noch mehr als so der durchschnittliche Mensch macht, aber ich mach eigentlich im Endeffekt auch gar nichts. Also, und das ist eigentlich absurd, dass wir hier dastehen und sagen, das Haus brennt hinter uns und ja, das Haus hinter uns brennt. Ich hin und wieder mache ich da auch mal einen Becher Wasser rein.
Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass man solche globalen Probleme, der Versuch, solche globalen Probleme auf das Verhalten von Individuen runterzubrechen zu wollen, glaube ich, tatsächlich auch so ein Stück weit Quatsch ist. Weil,
glaube ich auch.
Ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo man wirklich, also da muss man einfach ganz klassisch politisch mit krassen Restriktionen vorgehen. Da muss man einfach sagen, so hier Abgaswerte, neue Abgasnormen, bam, wer die nicht erfüllt, bam, darf nicht mehr in die Innenstädte, darf nicht mehr etc. Also das ist die Diskussion, die wir momentan in Deutschland haben mit den Dieselautos, ja. So ein bisschen in die Richtung, nur halt einfach mal wirklich auch konsequent die Schrauben halt zusehend enger schrauben und zwar in einem steigenden Maße. Also das so, dass man sich jedes Jahr mehr oder weniger neue Zielsetzungen macht. Und dass man auch dann versucht, und das ist etwas, was ich wirklich auch so ein bisschen Deutschland vorwerfe, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Diskussion, ja. Aber gut, dass man da längst aufgegeben hat, da irgendwie auch eine Form von Führerschaft zu übernehmen, ja. Also das war mal, so Deutschland war mal so ein bisschen, zumindest gefühlt irgendwie so Marktführer in Sachen ja, grüne Technologie, Energiewende, dies und jenes. Und es passiert ja jetzt nicht nichts, ne? Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir da, dass China nur deswegen uns nicht ständig um uns herum überrundet, ja. Weil wir mit Hilfe von Lobbyisten die Gesetzgebungsverschärfung in China aufhalten. Ja, das ist ja wirklich mittlerweile so, dass irgendwie deutsche Autokonzern-Lobbyisten irgendwie mit auf die China-Tour des Außenministers fahren, um dort die chinesische Regierung davon zu überzeugen, Abgasnormen doch nicht ganz so schnell anzuheben, weil die deutsche Bundesindustrie doch sonst eventuell vielleicht den einen oder anderen Wagen zu wenig kauft. Und das ist so erbärmlich, ja, in einem Bereich, wo ich finde, wo Deutschland und die deutsche Industrie, auch die deutsche Autosindustrie einfach führend sein sollte, ja.
Es wird ja immer so argumentiert, was für die Wirtschaft gut ist, ist auch für das Land gut. Das ist ja so ein beliebtes, tendenziell konservatives Argument. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch. Aber das heißt ja nicht, dass es zwangsläufig, was für die aktuelle Wirtschaft gut ist, ist auch für das Land gut.
Ja.
Das ist halt, habe ich mal einen Bericht darüber gehört, und zwar ist das so, dass da ging es hier darum, das war hier bei The Daily, dass es in immer mehr Verträgen USA-weit stehen so Nicht-Abwerbeklauseln drin. Arbeitsverträgen. Also, dass du warst in einer Branche, darfst du danach nicht mehr in dieser Branche arbeiten für so und so lange Zeit. Und das war halt, ursprünglich wurde das mal bei CEOs eingesetzt, damit die halt nicht heute bei dir arbeiten und dann wechselst du plötzlich 3 Tage später zum größten Konkurrenten und haben da eine entsprechende Position inne, sondern das wird halt immer mehr für Hausmeister, sage ich jetzt mal, eingesetzt, wo es überhaupt keinen Sinn macht, dass die auf diese Branchen festgesetzt sind. Und da gibt es halt diese Abwerbeklauseln in allen möglichen Verträgen. Und klar, die Firmen wollen diese Abwerbeklauseln natürlich gerne haben. Und die Firmen werden dir sagen, ja, das ist für uns wichtig, für unser Überleben, und das ist wichtig für das wirtschaftliche Überleben. Und dann haben sie halt ein Interview gemacht mit jemandem, der halt gesagt, ja, wie ist das denn eigentlich im Silicon Valley? Ja, in Kalifornien sind solche Abwerbeklauseln verboten. Da darfst du die nicht reinschreiben. Das heißt, jeder, der hier bei irgendeiner Firma arbeitet im Silicon Valley, kann halt jederzeit sagen, oh, das, was ich bis heute bei dir gemacht habe, mache ich morgen in meiner eigenen Firma. Was dazu führt, dass hier halt zwar, dass die einzelnen Firmen, dass es denen vielleicht da nicht so geil gibt, dass die hin und wieder auch mal pleite gehen, wenn sie sich nicht schnell genug anpassen und sowas, aber dass halt ein ständiger Strom an neuen Firmen ist, weil wenn die Leute halt irgendwie feststellen, oh, das könnte man ja geil zu einer eigenen Geschäftsidee machen, mache ich doch meine eigene Firma damit, dann hast du halt deinen neuesten Konkurrenten aus dem Boden. Und das ist es halt, wenn du Wirtschaftsbosse befragst, brauchst du solche Gesetze, dass du jemanden nicht abwerben darfst, dann würden die sagen, ja, das ist wichtig für die Wirtschaft. Und das ist überhaupt nicht wichtig für die Wirtschaft. Das ist wichtig für sie, damit sie sich nicht anpassen.
Ihr eigenes Unternehmen, ja.
Für ihr eigenes Unternehmen ist das wichtig. Und nur weil etwas für ein Unternehmen gut ist, heißt das nicht, dass das für die Wirtschaft gut ist. Und das ist gerade dieser Fehler, den Deutschland ganz, ganz, ganz massiv macht. Man hat diese, das ist ja, wenn's VW, nehmen wir an VW oder BMW oder so, die kriegen diesen Wechsel nicht hin, dann wird das natürlich schmerzhaft werden, dann werden die vielleicht pleite gehen. Aber das Wissen, das Know-how, wie man sowas macht und die Ausbildung und all die Infrastruktur, die man braucht, um sowas zu machen, ist ja in Deutschland vorhanden. Das heißt, was passieren würde, ist halt, dass auf dem, was da kaputt geht, auf diesem Brachland, würde dann hoffentlich was Neues entstehen. Das ist natürlich keine Garantie, aber wenn man jetzt einfach nur Gesetze schafft, damit die so weitermachen können wie bisher, dann verhindert man effizient, dass was Neues entsteht. Dann verhindert man effizient, dass das was Besseres entstehen kann. Das ist, ja, es ist
also
schmerzhaft.
Aber dieses Gespräch droht jetzt wieder in Richtung Elektroautomobil abzudriften. Da haben wir so oft drüber geredet.
Das können wir in jedem anderen Bereich auch machen. Was um jetzt nochmal bei dem Apple-Zeug zu bleiben, was sie ja auch angekündigt haben, dass ja so eine App kommt, mit der du deinen Herzschlag messen kannst und bestimmte Herzerkrankungen hoffentlich früher vorhersagen kannst. Das ist, das heißt, Apple geht gerade in die Gesundheitsindustrie rein und das wird ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess werden, weil die Regulierung der Gesundheitssachen sind auch hier ganz, ganz krass und ich bin keiner, der sagt, das muss abgeschafft werden, aber es ist halt so, es müsste halt angepasst werden in einigen Bereichen. Und mir ist klar, warum Gesundheitsregulierung so stark ist, wie sie ist, weil man nämlich nicht mit dem Leben von Menschen spielen will. Aber in Deutschland, ich habe mich mal mit so einem Gesundheitsstartup aus Deutschland mal unterhalten mit jemandem und der meinte, das ist in Deutschland darf ein Arzt dir, also wenn du einen Arzt anrufst und ihm seine und ihm deine Symptome schilderst, die du hast, und du hast diesen Arzt vorher nicht gesehen, dann kann es sein, es ist nicht so ganz klar, hat niemand richtig durchgeklagt, aber dann kann es sein, die Gesetzeslage gibt es vermutlich her, dass er sich strafbar macht, wenn er dir sagt, oh, damit solltest du mal zum Arzt gehen. Weil das gilt dann schon als ärztlicher ärztliche Beratung und die darfst du nur machen, wenn du einen Arzt vorher gesehen hast. Ansonsten darf der dich nicht beraten. Und das heißt physisch gesehen. Das heißt, am Telefon darf dir, wenn du beim Arzt anrufst und sagst, ich kotze hier die ganze Zeit und mir kommt Blut aus den Augen, dann darf der dir theoretisch nicht sagen, ja, dann gehen Sie mal besser zum Arzt. Und das halt in einer Situation, in der halt jetzt gerade Firmen anfangen mit diesem Big Data Scheiß und mit all diesen Daten, die sie haben über uns, Gesundheitssysteme zu entwickeln, die dann vielleicht auch mit AI funktionieren. Das sind so viele Bereiche, die jedem deutschen Politiker die den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Das ist kompletter Wahnsinn. Und das ist, das wird echt spannend werden. Das wird echt spannend. Ihr habt noch nicht mal Apple Pay, ihr armen Schweine.
Das soll jetzt kommen, irgendwie im Oktober oder sowas. Ne?
Ja, kommt's?
Ja, ja, soll jetzt kommen.
Okay, bin gespannt.
Ich schon gehört. Muss ich so. Ja.
Good luck.
Apropos deutsche Politiker.
Ja.
Wir werden uns ja jetzt bald Politiker X kaufen. Also, kommen, werden jetzt bald released.
Okay.
Also es gibt ja schon sozusagen, die Produktauswahl steht ja jetzt schon und wir sind jetzt aufgerufen, am 24. Den Warenkorb zu befüllen. Mhm. An neuen Politikern, AK Bundestagswahl.
Ich habe schon gewählt.
Du hast schon gewählt, ja, ne? Schon einen Brief gewählt.
Genau, der Brief wird.
Ich habe noch nicht gewählt, aber sag mal, also du kriegst ja wahrscheinlich sowieso nur über soziale Medien überhaupt irgendwas von dem Wahlkampf mit, also
naja.
Wahrscheinlich nichts.
Relativ wenig, ja.
Ja.
Also nichts mit Substanz, sagen wir es so. Ich habe kein Gefühl dafür. Ich krieg Nachrichten und so.
Hast du ein Gefühl, genau, das ist jetzt die Frage, hast du irgendein Gefühl? Also wie fühlt sich diese Bundestagswahl für dich an so?
Also auf der einen Seite, also es ist so eine, es fühlt sich an wie auf Sand, auf diesem Rutschsand stehen. Auf der einen Seite fühlt es sich
Treibsand.
Es fühlt sich auf der einen Seite fühlt es sich an, als ob überhaupt nichts passieren wird, als ob wahrscheinlich die SPD noch ein bisschen schlechter dasteht, als ob Merkel ziemlich sicher weiterhin Kanzlerin bleibt. Es müsste schon ein kleines Wunder geschehen, damit die SPD irgendwie, damit die SPD überhaupt sowas wie eine Chance hat. Wahrscheinlich wird es irgendwie schwarz-gelb werden oder schwarz-grün oder schwarz-gelb-grün oder wie auch immer. Aber irgendwie, also ich habe so dieses, ich habe die Aufregung mitbekommen nach diesem Duell. Und ich habe die Aufregung, die darüber war, nicht über das,
Wer hat sich jetzt aufgeregt? Was? Wie aufgeregt?
Na, über die Fragen, die gestellt worden sind. Über die Moderatoren. Ach so,
ja, die Journalisten, genau.
Dass es halt ausschließlich um Flüchtlinge ging und dass nichts, kein anderes Thema dran kam als diese.
Ja, das war auch richtig.
Diese krassen Themen und sowas. Und dass es überhaupt nicht um irgendwelche relevanten Zukunftsthemen gab, sondern nur um diese Angstthemen.
Ja.
Und
neben den Journalisten sahen beide, Merkel und Schulz, ganz gut aus.
Genau. Und das ist so dieses Gefühl, also es ist dieses, ich glaube, es besteht keine große Gefahr, dass wir jetzt morgen eine AfD-Regierung haben oder sowas.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie uns nochmal überrascht mit ihren Prozentwerten, aber nicht, also AfD-Regierung sicherlich nicht, aber ich glaube, wir dürfen uns da nicht so sicher sein, dass sie unter 10% kommen. Ich glaube, das könnte schnell zweitständig werden.
Ja, keine Ahnung. Dafür fehlt mir halt jedes Gefühl. Aber es ist halt so ein bisschen so, dass es wird, ich bin mir sehr sicher, dass nach der Wahl alles so aussehen wird, als ob nichts passiert wäre. Was ja auch ein Vorteil, was man ja auch sagen muss, was ein Vorteil dieses deutschen Wahlsystems ist. Dass es sozusagen, dass man kann so eine Partei jetzt mal in den Bundestag holen und kann dann mal sehen, wie sie sich gegen die Wand laufen. Und vielleicht bewähren sie es ja und schaffen ja tatsächlich irgendwie eine politische Stimme zu sein. aber
so ein Trump kann hier nicht so schnell passieren, sagen wir mal so.
Ja, auf jeden Fall kann man ihn mal ausprobieren, ohne dass das gleich alles schief geht.
Ja, also er wird auf jeden Fall nicht aus dem Stand Bundeskanzler.
Wird mit ziemlicher Sicherheit nicht aus dem Stand Bundeskanzler werden. Und das ist ja schon ein schöner Vorteil, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass trotzdem auch in Deutschland irgendwie gerade so eine Verschiebung der Themen stattfindet, die überhaupt nicht gut ist. Und weil man eben überhaupt nicht, also man hat, ich habe das Gefühl, dass wir generell den Rechten das Feld überlassen haben mit ihren Ängsten vor allem anderen und sowas und mit den durchaus auch berechtigten Kritiken. Also so, ich finde das halt zum Beispiel diese ganze Globalisierungskritik, die ja ursprünglich mal eine total linke Sache war, wie die halt zum mega rechten Thema geworden ist. Finde ich nach wie vor beeindruckend. Und wie die Linke so absolut nichts dem Ganzen entgegenzusetzen hat.
Das ist echt krass, ja.
Und das finde ich nach wie vor das Beeindruckendste an dem Ganzen. Ich bin immer so ein Wechselwähler zwischen tendenziell meistens Grün, aber hin und wieder auch mal Linke. Und eine von beiden ist es jetzt auch wieder geworden, aber ey, kann man mich noch weniger, also so diese Grünen, die können, also kommt, also wirklich mal, ihr wart mal jung und kreativ und was davon ist so gar nichts mehr übrig geblieben. Und ja, ihr habt noch hin und wieder mal ganz, ganz, ganz gute Werbeslogans, aber darüber hinaus so irgendwie ein Zukunftsmodell. Und die Linke ist halt so dieses, irgendwie revolutionär. Und ich finde jetzt hier Delius zum Beispiel, den finde ich nach wie vor ganz gut. Und ich finde da ein paar Leute ganz gut bei den Linken. Aber auch da im Großen und Ganzen ist das ja auch so ein altes Säckeverein. Und ich kann schon verstehen, dass da irgendwie die, also so wenn man jetzt mal das Politische außen vor lässt, dass da die AfD plötzlich mal sowas wie was Frisches, Junges wirkt. Auch wenn sie es auch personell natürlich überhaupt nicht ist und sowas. Aber immerhin hat man diese gleichen Sprüche hört man nicht schon seit 15 Jahren und diese gleiche Aussagelosigkeit. Und immerhin haben sie eine Aussage. Und das heißt natürlich nicht, dass ich sie für richtig halte und für wählbar halte oder sonst irgendwas, aber da kommt immerhin was, im Gegensatz zur Linken, wo ich das Gefühl habe, dass da quasi gar nichts mehr kommt im Augenblick.
Ich habe ja heute einen kleinen Artikel über die Wahl geschrieben.
Habe ich noch nicht gelesen.
Wo ich, meine persönliche ist auch nicht so besonders weit, hatte nicht so einen großen Impact, muss ich sagen. Es war auch eher so eine sehr persönliche Betrachtung, ja, wo ich halt irgendwie mein persönliches Unwohlsein mit diesem ganzen Wahlkampf versuche zum Ausdruck zu bringen. Und zwar, mir ist der Wahlkampf wirklich unangenehm, also so richtig tief unangenehm, nicht nur einfach nur nervig so, ja, also es ist eigentlich gar nicht nervig, also ich habe nervigere Wahlkämpfe erlebt irgendwie, die einfach präsenter waren, die mir mehr ins Gesicht gesprungen sind, wo ich gedacht habe, oh ey, geht mir nicht auf den Sack hier irgendwie, ja. Ne, also das ist gar nicht der Punkt, sondern es ist mir, der Wahlkampf an sich und sein Ablauf ist so unangenehm, weil er auf eine gewisse Art unehrlich ist und auf eine gewisse Art aber auch so sein muss, wie er ist. Und das ist jetzt paradox und das ist jetzt irgendwie, genau diese Paradoxität ist eigentlich das, was mich so unwohl fühlen lässt. Also einerseits, ja, wir haben jetzt irgendwie letztes Jahr wirklich Dinge erlebt, die vieles von dem, was wir über Politik und Menschen und Demokratie und so weiter und so fort wissen, in Frage stellen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass jetzt eigentlich im Jahr danach nicht einfach irgendwie ein Wahlkampf wie jeder andere stattfinden müsste, sondern es müsste sich jetzt etwas ganz, ganz Grundlegendes erneuern. Und das passiert einfach gar nicht. Also das ist das Gegenteil passiert. Das ist der konventionellste, standardisierteste, inhaltlich unrevolutionärste Wahlkampf, den man je erlebt hat, ja. Mhm. Also gefühlt jetzt, weiß ich nicht, ob man das jetzt empirisch belegen könnte, aber es ist irgendwie so, wow, wie unspektakulär kann es eigentlich noch sein, ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir mit der Welt, und zwar in der weltpolitischen, weltökonomischen, in der ökologischen und technologischen Situation, in der wir uns momentan befinden, alles, ja, stehen wir gerade vor Mega-Umbrüchen, vor riesengroßen Herausforderungen, die mit ziemlich großer Sicherheit ziemlich viele große Bereiche unseres Lebens komplett umwälzen werden. Das wird jetzt in den nächsten Jahren passieren. Das wird in der nächsten Legislaturperiode passieren. Ja, das heißt also, die kommende Legislaturperiode, das, wofür wir jetzt den Bundestag wählen, wird wahnsinnige Veränderungen bringen und wird Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, also ich meine, klar, Klimawandel, ja, irgendwie Trump als Präsident, ja, das fängt ja jetzt gerade erst an, das wird ja erst noch schmerzhaft, denke ich, ja, das ist immer eine These. Wie geht's mit Europa weiter? Nordkorea-Krise, künstliche Intelligenz und was passiert mit den Jobs? Es gibt so viele radikale Dinge, die gerade jetzt für die nächsten Jahre anstehen, dass man im Endeffekt eigentlich sagen müsste, es müsste jetzt eigentlich ein radikaler Neuanfang passieren. Aber das Absurde ist, dass ich immer, wenn ich mir selber dann die Frage stelle, wie würde dieser radikale Neuanfang denn aussehen, dass ich dann aber selber keine Antwort drauf hätte. Ja?
Beziehungsweise also von den radikalen Aufbrüchen, Neuanfängen, die gerade so vorgeschlagen werden, die gerade am meisten Auftrieb haben, die will man auf keinen Fall.
Genau, und die sind ja auch Quatsch. Ja, die sind ja auch, die bieten ja auch gar keine Lösung, sondern die bieten ja nur irgendwie populistische Sprüche.
Aber sie sind radikal.
Irgendwie Rückkehr in die 50er. Genau, also was ich sagen will, genau, hinzu kommt noch eine andere Sache, und zwar, dass es halt Deutschland konkret jetzt einfach verdammt gut geht, ja, also vergleichsweise mit praktisch jedem anderen Land und vor allem auch jedem anderen Land in Europa, es läuft ja alles, ja, also das heißt irgendwie, klar gibt es Dinge zu meckern, aber es ist verhältnismäßig, es ist cool, also es ist, die Situation ist okay. Und jetzt ist halt, und die politischen Parteien haben deswegen wahrscheinlich strategisch, ja, absolut recht zu sagen, wir machen hier nicht einen auf Revoluzzer, sondern wir machen hier einen auf, guck mal, wir haben hier so ein paar Vorschläge und ansonsten wird alles so weiter bleiben. Kannst du ruhig im Bett bleiben, kannst du ruhig weiter schlafen, ist alles gut, ja. Also so ein bisschen diese mehr oder weniger, bloß nicht die Leute mit irgendwelchen großen Visionen aus dem Bett jagen, ja? Das ist gerade bei den Grünen, das hast du ja schön angesprochen, ja? Also die Grünen, die jetzt eigentlich allen Grund hätten, ja, und wirklich auch die Konzepte und zumindest die Richtung dafür haben, also ihre ursprüngliche Agenda jetzt einfach radikal zu fordern, zu sagen, ey, passt mal auf, Leute, rafft es mal, dieser
Klimawandel
steht hier gerade, genau, dieser Klimawandel tritt uns gerade mega in den Arsch und wenn wir jetzt nicht bis etc., ja, also ne, die wären die Ersten, ja, die dann irgendwie kommen müssten mit Dieselskandal, passt mal auf, ja. Was, jetzt kommt da irgendwie, wir brauchen den Elektroausstieg irgendwie 2030 oder was, ja. Also, weißt du, irgendwie, das ist doch irgendwie, das könnte auch die CDU fordern, ja.
Das könnte die CDU fordern, das fordert sie wahrscheinlich auch in Bereichen.
Wahrscheinlich wird sie das auch nach der Wahl sogar umsetzen, ja. Aber, und das ist halt irgendwie, und diese Unehrlichkeit, die, glaube ich, weil die Politiker wissen, dass diese krassen Herausforderungen vor uns stehen, ja, und dass aber trotzdem irgendwie diese Diskrepanz da ist, dass die Leute doch irgendwie auch gar keinen Bock haben auf Veränderungen und so. Also diese das ist dieser Widerspruch, in dem ich lebe, und dass ich diese Veränderung und diese Notwendigkeit der Veränderung sehe und andererseits aber auch sehe, warum sie in diesem Wahlkampf keine Rolle spielt. Vor allem deswegen, weil es auch keine wirklich guten Konzepte gibt.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, was der Rechten so gerade diesen Auftrieb auch verschafft. Also das ist, ich hab gestern, ging von der FAZ, ging so ein Artikel rum über den AfD in Bitterfeld und Wolfen. Also da in Sachsen-Anhalt und so und wie das da so alles läuft und ich würde sagen, dass, also da wurde durchaus auch erwähnt, dass es natürlich auch schlicht und ergreifend Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit ist, die da eine Menge reinspielt, aber es sind halt auch die anderen Probleme erwähnt worden, die halt so dass wir halt, dass es halt große Regionen gibt in Deutschland, die halt, wo denen halt die Menschen ausgehen und die paar Leute, die noch da sind, die sind halt aus guten Gründen da, nämlich die sind da, weil sie nie so beweglich waren und weil sie vielleicht auch eher konservativ sind und sowas und die halt irgendwie mitkriegen, dass in diesem ganzen Gelaber von, ja, Deutschland geht's doch eigentlich gut und sowas, dass da, aber das, was ja auch stimmt rein von den Zahlen her, aber was halt, wo halt offensichtlich bei vielen Menschen doch wenig bis gar nichts von ankommt. Und dass die Arbeitslosigkeit auch nur in Zahlen gedrückt wird, aber dass nicht wirklich was dagegen getan wird und sowas. Und
das ist doch aber jetzt schon längst widerlegte These, dass es den Leuten also so schlecht geht. Das ist doch jetzt von so vielen Studien
gerade
wieder.
also den Leuten geht's, also da ist halt eine Arbeits-, also da ist eine theoretische Arbeitslosigkeit von 8%, aber in der Praxis ist die Arbeitslosigkeit eher von 20%, weil halt relativ viele halt von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Arbeits-, irgendwie in irgendeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geschoben werden. Und es ist halt so ein also das ist halt den Leuten, da geht's vielleicht nicht, den Leuten geht's vielleicht nicht schlechter als vor 5 Jahren, aber es geht eben, also sehen halt auch kein Vorankommen. Es ist doch relativ nah an dem, was du gerade beschrieben hast. Man hat so dieses Gefühl, ja, auf der einen Seite ist alles irgendwie theoretisch gut und weiß der Teufel was, aber man kriegt auch mit, dass das ein temporärer Zustand ist, der sich vermutlich nicht auf Dauer so halten wird, wegen der ganzen Probleme, die uns bevorstehen. Und das halt, dass man ja auch eigentlich mal sagen müsste, gerade in Zeiten, in denen es einem gut geht, müsste man ja für die Zukunft investieren. Also wenn jetzt hier irgendwie Schäuble halt mit seiner dämlichen schwarzen Null, langsam müsste man mal anfangen zu investieren für die Zeit, wenn es nicht mehr ganz so geil geht. Und ja, das sollte man eigentlich in Zeiten machen. Und das ist eben natürlich, dass man Infrastruktur schafft, aber das ist eben auch, dass man sagt, okay, wenn eben sozusagen, und Deutschland ist nun mal die Autoindustrie halt wichtig, ja, da wird sich was ändern in den nächsten paar Jahren und da werden neue Anforderungen sein und im Augenblick geht es uns gerade gut. Also ist jetzt doch der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, okay, wie können wir denn dafür sorgen, dass es uns auch in 10 Jahren noch gut geht oder in 20 Jahren? Und das passiert halt, und das passiert halt gefühlt gar nicht. Das ist so diese Stagnation, diese schwüle Luft, dieses, man weiß, dass irgendwie ein reinigendes Gewitter kommen muss, aber man weiß noch nicht woher, und es könnte auch sein, dass der Blitz das eigene Haus trifft und abbrennt. Und
aber um meinen Gedanken mal zu Ende zu führen.
Ja, sorry.
Worum es mir eigentlich ging, war zu sagen, okay, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es diese Konzepte gibt, auch nicht zum Beispiel von der Linken oder so.
Nee, ja, überhaupt
im Endeffekt
nicht.
Wären die Linke jetzt eigentlich sozusagen prädestiniert, diese Konzepte zu machen. Aber von denen kommt auch nichts. Und was ich jetzt sagen will, ist, ich glaube auch, dass selbst wenn sich Leute da Konzepte ausdenken würden, die meisten der Sachen lassen sich nicht durch irgendwelche nationalen Politiken jetzt groß organisieren, sondern im besten Fall lassen sie sich über internationale Kooperationen irgendwie machen. Das heißt also mit anderen Worten, was ich denke, ist, dass die nächste Legislaturperiode auszeichnen wird nicht das Umsetzen von Projekten sein, von politischen Projekten, sondern da wird es eher darum gehen, dass die Nussschale Deutschland auf rauer See irgendwie nicht untergeht, ja. Dass halt irgendwie, dass da irgendwie Leute am Steuer sitzen, die nicht allzu, die gut reaktiv auf die Großwetterlage reagieren können, die nicht das Ding irgendwie gegen den nächsten Leuchtturm setzen. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich, macht mich das tatsächlich konservativ.
Okay.
Also ich wünsche mir tatsächlich eine Regierung Merkel sehr viel mehr als eine Regierung Schulz. Einfach, weil ich ihr mehr zutraue in dieser Hinsicht. In Sachen, ne, irgendwie, keine Ahnung, in stürmischen Zeiten regieren, ja. Ich halte Martin Schulz einfach nicht für einen fähigen Typen. Ich halte ihn einfach nicht für einen fähigen Typen. Und selbst wenn ich ihn für einen fähigen Typen halten würde, es wäre schwierig, ihn dort sozusagen, dass er sich positionieren könnte vor Angela Merkel in dieser Hinsicht. Ich würde aber auch nicht, ich werde auch nicht CDU wählen. Ich werde tatsächlich die Grünen wählen. Also ich werde die Grünen wählen, aber tatsächlich mit dem Wunsch, mit dem expliziten Wunsch nach Schwarz-Grün.
Okay.
Das ist echt, und das ist echt das Konservativste, was ich mir je gewünscht habe für eine Politik.
Nee, also wenn ich mir was für die Politik wünschen könnte, und hier in den USA sieht man da so ein bisschen was von am Horizont sich andeuten. Es könnte eine Fata Morgana sein, aber man weiß es noch nicht so genau. Also ich finde, wir müssen wieder, jetzt ist die Zeit, also im Augenblick gerade in Deutschland ist eigentlich, alles ist gut, man könnte jetzt mal anfangen, für die Zukunft zu planen und sich zu überlegen, wie man ein Gesellschaftsmodell schaffen will, das in 20, 30 Jahren noch gut Bestand hat.
Könnte man definitiv, keine Frage. Aber es ist einfach nicht jetzt der Punkt, wo wir das haben und das wählen können.
Das stimmt. Aber das heißt ja auch nicht, das müssen ja auch nicht gleich die großen Umstürze sein. Aber eben so dieses, also dass die Piraten so kläglich untergegangen wird, das wird der Politik in diesem Land, in Deutschland auch noch in 10 Jahren schaden. Also das ist so überhaupt nicht aufgegangen. So vernünftige Netzpolitik, das ist so. Also ich habe neulich, wer hat das geschrieben, dass so die Netzpolitik so irgendwie, die zumindest in meiner Blase, und natürlich ist das immer eine Blase gewesen, aber die irgendwie immer relevant war vor 5, 6 Jahren noch und die irgendwie, die auf der einen Seite vor den Gefahren gewarnt hat, aber auf der anderen Seite eben auch vor den, die Hoffnung hochgehalten hat sozusagen und auf die Chancen verwiesen hat. Und ich habe das Gefühl, das taucht so überhaupt nicht mehr auf. Ich habe so das Gefühl, dass Netzpolitik.org, die ja mal kurzzeitig eine politische Lobbyorganisation hatten und wahrscheinlich auch immer noch haben irgendwo.
Haben sie noch, ja.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da noch irgendein Optimismus drin steckt. Und ich frage mich eigentlich, wo ist der hin? Was ist da passiert?
Ja, ich meine, ich bin ja auch Teil so der erweiterten Szene so und der ist mir ja auch abhanden gekommen. Ne? Ich habe mir das so erklärt. Also ich glaube, der ursprüngliche Post war von Tante, der hat darauf hingewiesen, dass irgendwie das nicht mehr so die Rolle spielt. Und die Beobachtung ist, glaube ich, die teilen ziemlich viele Leute und die Frage ist, warum? Und ich glaube, da gibt es mehr als eine Antwort drauf. Man kann da jetzt auch über die Akteure, glaube ich, auch durchaus kritisch sein, dass sie da, ich sag mal so, Theorie- und Konzeptarm unterwegs sind. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen was mit den Themen zu tun hat, die momentan relevant sind. Ja, also ich habe das dann nochmal so versucht zu formulieren. Es gab sozusagen so eine Art Netzpolitik 1.0. Ja?
Ja.
Das sind so Themen wie Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität, Datenschutz, Urheberrecht. Ja, das sind so die ursprünglichen Netzpolitik-Themen. Und es war relativ einfach sozusagen für die Netzszene dort ihre Antworten zu finden, weil im Endeffekt alle anderen hatten das Netz nicht auf dem Schirm. Ja, und die spezifische Environment, das sozusagen da auf uns zukam mit dem Netz, hatten sie nicht auf dem Schirm und deswegen konnte sich Netzpolitik oder die netzpolitische Szene, sage ich mal jetzt so allgemein gesprochen, gut positionieren mit entsprechenden Background-Wissen, gut begründen, warum Netzneutralität wichtig ist, warum Datenschutz wichtig ist, warum Überwachung böse ist und so weiter. Also, ne, also die konnten einfache Antworten auf diese Fragen finden. Mhm. Und jetzt haben wir aber, wenn du jetzt anschaust, welche Probleme wir momentan mit dem Netz haben, ja, da haben wir solche Sachen wie Plattformregulierung, also sowohl die, wie reguliert die Politik Plattformen, als auch wie reguliert die Plattform zum Beispiel Sachen wie Hate Speech oder wie und Fake News und solche Sachen. Also die ganze Facebook-Debatte. Und versuch doch mal eine einfache Antwort drauf zu finden. Es geht nicht, ja. Du kannst da keine einfache Antwort finden, ohne dass du dich in Widersprüche verstrickst, ja. Weil du musst halt irgendwo anerkennen, zum Beispiel, dass du eine regulierende Instanz brauchst. Du musst irgendwie anerkennen, dass Hate Speech, dass Meinungsfreiheit zwar wichtig ist, aber irgendwie Hate Speech und Fake News irgendwie trotzdem der Gesellschaft schaden. Also du musst irgendwie etwas tun, irgendjemand muss irgendwas tun, irgendwo müssen Grenzen gesetzt werden, wer muss Grenzen setzen? Das sind alles komplexe Fragen. Das ist nicht mehr irgendwie Netzneutralität. Finden wir geil, ja?
Ja.
Sondern es ist halt komplex. Es ist nicht bewegungsfähig. Hinter solchen komplexen Fragestellungen und Antworten kannst du keine Bewegung scharen, sich sowas auf Transparente drucken kann und damit irgendwie auf die Straße geht. Anderes Beispiel, ja? Diese ganze Cyber-Wars, Hacking, dies und jenes, ja? Wenn ich da so den CCC dann höre, ja, dass ich dann immer dann über das Wort erstmal eine halbe Stunde über das Wort Cyber beeiert, ja. Irgendwie, weißt du so
Cyber, die Idioten.
No. Aber irgendwo kommst du dann halt an den Punkt, wo du einfach solche Sachen siehst, wie eben den russischen Hack auf die DNC-Server und so. Und da musst du einfach anerkennen, Moment mal, ja, das ist da ein Problem, ja, und der Name mag dir nicht passen oder wie auch immer, aber du musst irgendwie eine Lösung dazu finden, ja, irgendwie, wie du mit diesem Problem umgehst. Und ja, es ist natürlich, ist das scheiße, dass es jetzt sozusagen das Netz als Infrastruktur, das wir alle sozusagen als unser ziviles Zuhause irgendwie kennengelernt haben, plötzlich militarisiert wird, und mir passt das auch nicht in den Kram. Aber es ist eine Realität, mit der wir leben müssen und mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und dann hast du solche, und da gibt's auch keine einfachen Antworten drauf. Mhm. Es gibt nur komplexe Antworten drauf. Und dann hast du, also es sind nur solche Probleme, ich nenne das ja so Netzpolitik 2.0, ja, die nicht mehr so richtig, wo du halt nicht mehr so richtig irgendwie so einen Aktivismus hinterscharen kannst, weil die Probleme komplex, ambivalent sind, und du im Endeffekt sehr sachbezogen, abwägend da reingehen musst und nicht irgendwie, hier, wir haben die einfache Antworten, löschen statt sperren. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Also es ist halt
ja, aber löschen statt sperren war auch nur ein einfaches Schlagwort auf eine komplexe Gemengelage.
Das stimmt, das stimmt. Und auch Datenschutz, das ist ja auch so eins meiner Themen gewesen, wo ich dann mal gesagt habe.
Datenschutz war schon immer hochkomplex, ja.
Ja, nee, wo ich dann auch mal gesagt habe, so, dass halt die netzpolitische Antwort darauf zu einfach ist, ja, irgendwie. Also die netzpolitische Szene hat sich das natürlich auch immer schon so ein bisschen zu einfach gemacht, ja, bei vielen Themen. Das ist halt das gewisser Hinsicht. Aber im Endeffekt funktionieren alte Narrative jetzt einfach auch nicht mehr. Also so von wegen gegen den Staat und gegen die Unternehmen oder so, was halt, wogegen so netzpolitische Szene immer so ein bisschen auch so ihre Feindbilder halt erkannt hat. Diese Antagonismen funktionieren auch gar nicht mehr, sondern du musst jetzt zum Beispiel irgendwie mit Facebook zusammenarbeiten, wenn du irgendwie was gegen Hate Speech machen musst, ja, willst, ja. Du musst jetzt irgendwie mit der Regierung zusammenarbeiten, wenn du irgendwas gegen, oder irgendwie, die Regierung wird definitiv ein Teil der Lösung sein für alles, was du dir über zu Cyberwar ausdenkst, ja. Also, das heißt also mit anderen Worten, das ist jetzt auch nicht mehr so, dass du irgendwelche, ja, antagonistischen Akteure hast, gegen die du dich da positionieren kannst, sondern die sind alle irgendwie Teil, sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung.
Ja, aber jetzt mach ich mal altes pessimistisches Deutschland gespielt, jetzt mach ich mal Silicon Valley, California.
Es wird alles gut.
Wir sollten Startups gründen.
Wir machen eine App.
Macht mehr Startups, wir werden alle reich. Ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, wo diese ganze Computerscheiß, den wir da die ganze Zeit machen und so, und von dem wir noch keine Ahnung haben, wo er uns hinbringen wird, dass er uns wirklich jetzt näher in Richtung, dass er die ganzen Probleme, die uns die Industrialisierung eingebrockt hat, dass er uns dabei helfen kann, die zu lösen oder vielleicht sogar die Lösung sein kann. Neulich hatte ich die Idee, und man müsste vielleicht wirklich ein Startup draus machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Startup draus machen sollte, aber man sollte ein Startup draus machen. Davon bin ich überzeugt. Und zwar, wir waren ja, habe ich glaube ich schon mal letztes Mal erzählt, wir waren mit Kolja und wir, als Familie waren wir eben auf so einem Bauernhof und haben da ein paar Tage Urlaub gemacht und da hat uns dann der Bauer, der war kein Bauer, sondern der war ehemals Qualcomm-Mitarbeiter, war da irgendwie Anwalt und hat sich dann zurückgezogen, als er genug Geld hat, hat sich eine Farm gekauft und macht da jetzt so nachhaltigen Bodenbau. Und dann hat Diana ihm was erzählt, nämlich Diana, die interessiert sich ja so für Landwirtschaft und für diesen ganzen Bau, und die hat hier mit jemandem, der nennt sich Paul Kaiser. Der ist so ein Bauer, der hier auch in Kalifornien Felder anbaut, nach dem Prinzip, dass Also der Mischbewachsung. Das ist ja so, dass wir nicht erst seit der Industrialisierung, sondern auch schon vorher, man hat halt diese Monokulturen, die wir kennen, Felder, auf einem Feld wächst eine Sache. Warum? Weil wir Maschinen hatten, mit der man genau eine Sache abbauen konnte und viele Sachen konnte man da nicht anbauen. Und ansonsten hat das eigentlich einen Haufen Nachteile, diese Monokulturen. Die sind halt extrem anfällig für irgendwelche Schädlinge. Was macht man? Man macht irgendwelche Chemiebekämpfungsmittel drin. Sie laugen den Boden aus, weil halt nur eine Sache, die halt nur eine Sache vom Boden fordert, also macht man halt irgendwelche Düngemittel drauf, die teuer und energieaufwendig aus Öl hergestellt werden und auch CO2-Scheiße sind und so weiter und so weiter und so fort. So diese ganzen Probleme. Und was der halt macht, ist halt so eine Mischbebauung. Und er baut halt aus verschiedensten, also die Felder, wir haben diese Felder da und genau, und der Farmer, bei dem wir waren, der hat, oh ja, Paul Kaiser, den kenne ich. Ich probiere genau das Gleiche hier ein bisschen kleiner zu machen, was der auch macht. Und der hat uns dann halt über seine Farm, hat er uns eine Tour gemacht und hat uns dann alles erklärt, wie das funktioniert. Und dessen Felder sehen halt aus wie Blumenwiesen. Das ist echt irre. Das ist, du gehst da, ich habe das wirklich, ich hab die Felder ja gesehen, als wir auf dem Weg hin waren. Und ich dachte, es wäre einfach eine nicht bebaute Wiese. Und dann, nein, das ist mein Zeug. Damit produziere ich meine Ernte. Und das Krasse ist, dass er aus der gleichen Fläche Erde, ohne, also die ist halt nachhaltiger, du brauchst fast keine Düngemittel, brauchst fast keine, praktisch keine Pestizide, und er holt aus diesem gleichen Boden viel, viel, viel mehr Ertrag raus, als du halt in so einer klassischen Monokultur hinkriegst. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht das nicht jeder so? Warum machen die Leute das anders? Und die Antwort darauf, seine Antwort darauf, ich muss mal recherchieren, ob die jetzt auch so tatsächlich stimmt, ist halt, ja, der einzige Grund ist der Personalaufwand. Weil es halt, du brauchst halt viel mehr Leute um so ein Feld, halt wenn du da irgendjemand rumschickst, der sich auskennt und der da jede Pflanze einzeln rausrüppelt und sowas, dann musst du halt, Leute, das ist halt viel, viel Arbeit. Und das ist halt anders als...
Du musst ja sehen, du hast ja irgendwie diese... wenn du halt so riesengroße Monokulturen hast, ja, dann hast du halt den Vorteil, dass du halt mit deinem riesengroßen Mähdrescher halt relativ einfach da irgendwie ratzfatz das Ding irgendwie an einem Tag abgemäht hast, ja.
Genau.
Und das ist halt der Unterschied.
Genau. Und darum das kannst du halt nicht machen mit diesen Feldern, sondern es ist da alles Handarbeit. Und da habe ich neulich gesagt, na Moment mal, wieso bauen wir nicht, wir sind hier im Silicon Valley, warum bauen wir nicht intelligente Landwirtschaftsmaschinen? Wir haben AI, du kannst eine Kamera drüber hängen, du machst halt nicht das ganze Feld platt, sondern du machst da irgendwas, was tatsächlich mit einer Kamera drauf guckt auf die Pflanze, die Pflanze erkennt, vielleicht eine Infrarotkamera oder was auch immer an Bord hat, um Krankheiten frühzeitig erkennen zu können. Schädlinge kannst du bekämpfen, nicht indem du einmal Gift übers Feld kippst und hoffst, dass es schon das Richtige trifft, sondern du kannst halt sagen, das ist ein Schädling, nimmst irgendwie einen Laser oder weiß der Teufel was oder eine Heizspirale oder reißt es raus oder wie auch immer, du genau gezielt diesen einen Schädling abtötest. Du könntest automatisiert mit Lasern, Kartoffelkäfer von den Blättern schießen. Und du könntest halt sozusagen möglicherweise, ich weiß natürlich nicht, ob das geht, und dann machst du das Ganze natürlich nicht mit irgendwelchen großen Dieseltraktoren, weil Diesel ist halt scheiße für CO2 und zum Zweiten sind diese ganzen großen Landwirtschaftsmaschinen, die sind auch höllisch schwer, was für die Felder schlecht ist, weil du willst keine Verdichtung haben, du willst lockere Böden haben und dann hast du halt, ist ja eigentlich ein Paradox, dass du halt mit einem Flug drüber fährst, um den Boden aufzulockern, aber das wird halt von einer sehr schweren Maschine gemacht, die eigentlich den Boden verfestigt. Aber das aber kannst
dann nur über die Spuren dann halt, ne?
Ja, genau, aber das kannst du halt auch lösen, indem du halt einfach sagst, ja, wir nehmen da keine Dieselmotoren mehr, sondern wir nehmen da Elektromotoren und da führt dann halt, da zieht dann vielleicht ein kleines Kabel hinter sich her oder wie auch immer oder hat einen Akku oder
die sind dann, aber mit Akku sind die halt auch sehr schwer, das muss man sagen.
Ja, immer noch wesentlich, du musst ja nicht einen Akku, der wie für so einen Tesla 200 Meilen reicht, machen. Du kannst ja im Zweifelsfall, hast du auf einer Seite des Feldes, hast du halt einen Akku liegen und der lädt halt, während dass die Maschine gerade übers Feld fährt und dann holt die sich dann vielleicht den anderen Akku oder wie auch immer. Also man könnte sich ja Lösungen überlegen. Ich glaube, man könnte sich Lösungen überlegen. Vielleicht wäre auch die erste Generation einfach eine Drohne, die übers Feld drüber fliegt und dir den Gesundheitszustand deines Feldes sagt. und oder das halt ein bisschen
das
überwacht.
Schon, ja.
Ja, bis zu einem gewissen Grad also, gibt's das schon, aber es gibt so richtig viel. Was ich sagen will.
Ich bin überzeugt, dass sowas kommen wird. Also ja.
Was ich sagen will, ist, ich glaube, und das ist jetzt sozusagen, ich hätte so dieses Landwirtschaftsmaschinen, das ist sowas, wo man eigentlich denkt, ja, das ist doch ein gelöstes Problem, aber es ist überhaupt kein gelöstes Problem. Im Gegenteil, wir bedürfen, das ist eine unserer größten Probleme für diesen ganzen CO2-Ausstoß. Ein anderes Problem, CO2-Ausstoß.
Übrigens ganz kurzer Hinweis, in dem Buch von Frank Rieger und Konstanze Kurz, Arbeitsfrei, ne? Ja. Da haben die ja über Automatisierung geschrieben, da kommt tatsächlich Landwirtschaft sehr, sehr intensiv vor.
Ja?
Das macht
okay.
Spaß, also das zu lesen. Ja.
Okay.
Das ist jetzt natürlich mittlerweile auch schon wieder bestimmt zwei Jahre auf jeden Fall. Das heißt, wahrscheinlich ist das sogar schon noch weitergegangen, aber die sind wirklich hingefahren zu so richtig voll automatisierten Farmen. Das ist echt abgefahren, was sie mittlerweile machen.
Wie gesagt, bei mir ist das alles eher noch so ein Hirngespinst, aber ich will halt nicht automatisierte Farmen in Richtung klassisches Modell, sondern ich will halt automatisierte Farmen in Richtung
Öko.
In Richtung Öko. Und halt dieses nachhaltige Ökolandbau verbinden mit Hightech. Und ich weiß, dass das gerade wahrscheinlich bei deutschen Ökobauern ganz, ganz negativ ankommen wird. Aber mal gucken. Es ist alles Hirngespinst im Augenblick.
Ja, das ist Persönlichkeitsrecht für die Pflanzen, ja. Du kannst doch nicht die Pflanzen überwachen. Das ist
naja, aber du kennst doch so, du weißt doch, wie viele so irgendwelche, auch gerade bei den Grünen, wie viele da, oh Gott, da ist ein Mikrochip.
Ja,
oder
ich weiß.
Aber
ich glaube schon, dass es das aber auch gibt. Also ich glaube auch, dass es hier...
Das wird geben, das muss es geben. Das das ist nur ein Bereich von vielen, in denen potenziell, wenn man es mal, und ich glaube, das ist halt sowas, so mit diesen ganzen Autofirmen. Ich glaube, Autofirmen, um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, die sind halt, die gesamte interne Firmenstruktur ist halt auf Benzin- und Dieselmotoren ausgerichtet. Und darauf sind die ausgelegt. Und du, wenn da jetzt diese kleine Elektroabteilung bei VW irgendwie so, ja, wir hätten jetzt auch gerne mal ein paar mehr Ingenieure, weil wir glauben, das ist die Zukunft, dann kommt da halt der große Benziner und sagt, hallo, wer macht hier den Umsatz, wer macht hier die ganze Kohle? Natürlich kriegen wir die geilsten Ingenieure und die meisten und die besten und so weiter und so fort. Und darum brauchst du einen externen, sowas wie Tesla, damit die dann, oder eben meinetwegen auch nicht nur Tesla, sondern irgendwelche chinesischen Hersteller, die halt sagen, wo halt das gesamte Mindset der Firma nur auf dieses eine Thema ausgerichtet ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das so bei dem, was ich gerade beschrieben habe, genau das Gleiche sein kann. Wenn du halt auf der einen Seite Mähdrescher verkaufst, dann wirst du nicht morgen etwas anfangen, etwas zu verkaufen, was den Mähdrescher kaputt macht. Sondern wird der Mähdrescher innerhalb der Firma immer weiter gepimpt, solange es noch geht. Und ich glaube, dass das da die Chance besteht, und vielleicht wäre da die Chance auch gerade in Deutschland besonders groß, dass und eben Gesundheitsbereich, das, was ich vorhin sagte, so dass diese Uhren jetzt anfangen, genug Daten über uns zu haben, um Prognosen über unsere Zukunft zu treffen und uns vorher vielleicht schon Bescheid zu sagen, hey, du könntest da irgendwann mal Probleme kriegen. Lass jetzt schon mal abchecken. So eine Sachen. Und das sind, und diese Phase scheint gerade erst anzufangen und macht mich eigentlich sehr optimistisch, dass wir eigentlich die Sachen, die wir brauchen, um die Zukunft zu gestalten, in den Händen halten und dass wir sie nur anwenden müssten. Und aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass so total die Luft raus ist.
Ja. Ja, also Evgeny Morozov würde jetzt dir vorwerfen, dass du einen sogenannten Solutismus betreibst, ja, also ein Solutismus, Solutionism nennt er das. Okay. Dass du halt sozusagen, ja, im Endeffekt technische Lösungen für soziale Probleme findest, ja.
Ja.
Dass das ja eine Ideologie ist und dass das alles doof ist.
Ich sag nicht, dass das sind keine technischen Probleme, das sind keine technische Lösung für soziale Probleme. Wir haben die sozialen Probleme, haben wir dadurch immer noch und vielleicht haben wir sie sogar stärker, nämlich weil wir weniger, weil wenn meine Smart-Feldmaschinen dann ankommen und die Feldarbeiter überflüssig machen, dann haben die halt keine Jobs mehr. Und dieser ganze Wandel kommt unabhängig davon, der kommt so oder so. Und was ja auch ein bisschen absurd ist, dass ich eben, was weiß ich was, wenn ich mir halt so denke, wie dieser arme Mensch, der mich da im Auto durch die Gegend fahren muss in meinem Lyft, hoffentlich kommt bald der automatisierte Roboter, dann braucht dieser Mensch dann nicht mehr zu arbeiten. Moment mal, dieser Mensch wird dann kein Geld mehr verdienen. Und das ist irgendwie, und dieses soziale Problem haben wir unabhängig davon und das müssen wir unabhängig davon lösen und das sollte eigentlich linke Politik andenken, das zu lösen. Und da ist halt die SPD mit ihrer Vollbeschäftigung, diesem Mantra Was ja auch nur damit, ja, bisher hat es doch immer halbwegs funktioniert. Wenn man die Augen gut genug zukneift und nicht genau hinguckt, dann hat man doch das Gefühl, dass wir sowas wie Vollbeschäftigung haben könnten. Oder in absehbarer Zeit haben könnten. Und diese sozialen Probleme, die daraus erwachsen, aus diesen Technologien, die müssen von der Gesellschaft als Ganzes abgefedert werden. Dafür gibt es keine technische Lösung. Dafür gibt es eine reine politische Lösung. Und ja, die wäre nicht mal sonderlich kompliziert, aber kompliziert durchzusetzen und kompliziert auf der anderen Seite schon sehr, sehr kompliziert. Also
politisch ist das schon ein Kraftakt.
Ja, aber ja, kulturell und gesellschaftlich und auf vielen anderen Ebenen auch. Ja. Aber es ist ein Kraftakt, ohne Frage. Aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie, das nächste iPhone wird dieses Problem nicht für uns lösen können. Das meine ich überhaupt nicht. Aber natürlich wird Technologie uns dabei helfen, technische Probleme zu lösen. Was mache ich denn hier?
Ich will dir auch gar nicht damit andeuten, dass ich jetzt Morozov recht gebe. Das tue ich so grundsätzlich schon mal nicht.
Okay, prinzipiell bin, ne? Nicht.
Prinzipiell schon mal nicht.
Weil der doof ist.
Und nach Lulu riecht. So, jetzt habe ich das mal gesagt.
Okay. mal gucken, Film. ja, aber mein Lulu
riecht. Nee, aber ohne Scheiß, ich finde seine Kritik des Solutismus in manchen Hinsichten auch durchaus angebracht. Aber ich finde trotzdem deine Einwände da, also deine Lösungskonzepte, die du angebracht hast, plausibel. Haben wir noch Zeit? Ja. So, was willst du sagen?
Ich fand halt diesen, ich habe halt immer das Gefühl, dass wir immer so tun, als ob es nur zwei Richtungen gäbe. Dass es sozusagen entweder, also wir tun immer so, entweder zurück zu dem, wie es früher mal war, das ist die eine Richtung, und die andere Richtung ist interpolieren von dem, wie es jetzt ist, und das dann als Zukunft zu bezeichnen. So, das sind so die zwei Richtungen, in die wir regelmäßig kämpfen, und das ist zum Beispiel eben diese Ökobauern, die dann eben ankommen und sagen, ja, wir müssen das alles so machen, wie man es früher gemacht hat und sowas, und die bis zu einem gewissen Grad damit sogar recht haben. Aber dass man halt, dass es doch eigentlich immer darum geht, dass es eben nicht nur zwei Richtungen hat, dieses ganze Schiff, in das wir fahren können, sondern dass es deutlich mehr Richtungen hat, und dass wir mal langsam damit anfangen sollten, aber dass man halt hin und wieder sich auch mal bewusst machen müssen, es gibt mehr als diese zwei Richtungen, sondern man kann darüber auch hinausdenken, und wir können mehr als nur entweder zurück oder ja weiter so wie bisher, sondern und im Augenblick habe ich das Gefühl, dass Politik halt, dass die einzigen, die aus diesem, die eigentlich auch wieder in die Vergangenheit zurück wollen, das ist halt die Rechte, und die Linke ist im Augenblick eigentlich geht es uns ja gar nicht so schlecht. Aber so richtig irgendwie Zukunft.
Die Rechte will in die Vergangenheit und die Linke will nicht in die Zukunft. Das ist interessant. Ne?
Ja, aber ist doch im Augenblick so.
Zukunft
ist abgeschafft im Augenblick gerade. Ich meine, wo.
Ja, beziehungsweise, ich glaube, dass der Punkt ist, es gibt zu viel Zukunft. Ich glaube, die Leute haben keinen Bock auf Zukunft.
Es gibt zu wenig Zukunft.
Ja, aber das sagst du jetzt, ne? Aber ich glaube, die meisten Leute. Die sind Oberkante, Unterlippe sind die abgefüllt mit Zukunft.
Na, die sind mit der falschen Zukunft abgefüllt.
Ja, nee, was heißt falschen Zukunft? Ich meine, der Punkt ist, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte,
Aber Zukunft ist nicht, dass sich was ändert.
Was denn sonst?
Zukunft ist, dass es besser wird.
Nee, das ist nicht
automatisch, aber das sollte es sein. Und ja, im Augenblick, also ich meine,
das wäre schön, das ist wünschenswert, aber
also
aber,
guck mal, irgendwann
jetzt stehen halt vor allem viele viele Variablen in den Sternen und vor allem auch sehr viele Risiken und Gefahren.
Es stehen immer viele Variablen in den Sternen, es waren vielleicht schon mal weniger. Ich will ja gar nicht bestreiten, dass es im Augenblick gerade relativ viele sind, aber dieser Climate Change, das ist jetzt auch nichts, was erst seit gestern existiert, was wir plötzlich mal entdeckt haben, sondern da warnen uns wirklich einige Leute schon sehr, sehr lange vor, und das ist einfach nur ein Problem, was immer, immer schmerzhafter wird. Und die Leute es umso mehr ignorieren, hat man manchmal das Gefühl. Auf jeden Fall hatte ich schon mal das Gefühl, dass es schon mal angesagter war, gegen Umweltverschmutzung zu kämpfen. Aber es ist jetzt, wir haben jetzt keine, es gibt jetzt, es, es, die Situation ist jetzt nicht würde ich sagen, nicht absurd schlimmer als vor 5 Jahren oder sowas.
Doch, ich würde schon sagen. Also das ist mein Gefühl, ist definitiv, dass wir, dass das, was heißt schlimmer? Also es ist auf jeden Fall, sie ist unruhiger, sie ist sehr viel unberechenbarer. Sie
ja,
ist, weil sie ist mit mehr Risiken und sie ist mit mehr Risiken verbunden.
Na, das also ist nur, weil du älter geworden bist.
Das kann natürlich sein. Also das will ich jetzt auch nicht, will ich jetzt nicht komplett in Abrede stellen. Aber mir kommt es so vor, als ob momentan irgendwie, was ist so ein bisschen so, dass dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, okay, irgendwie ruckelt mein Stuhl und du feststellst, nee, irgendwie ruckelt die ganze Wohnung und dann stellst du fest, oh Scheiße, das ist die gesamte Kontinentalplatte, die da gerade ruckelt.
Ja.
Und also was ist so irgendwie dieses Gefühl, dass wirklich
Quicksand.
Things are shaking up. Mhm. Ja? Also es ist halt Es ist wenig, worauf du dich noch verlassen kannst. Das ist mein Gefühl.
Aber das heißt ja nicht, dass was Schlechtes. Also das, ja, es, aber wir wissen nicht, wie das. Also ja, things are shaking up bis zu einem gewissen Grad. Und ich wünschte mir auch eine andere Richtung, aus der das Ganze käme. Also das ist jetzt, ich bin da auch kein. Ist jetzt nicht so, dass ich gerade sage. Aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, es geht immer in beide Richtungen. Es geht, also eben, was weiß ich was, im Augenblick ist das halt so, dass hier in den USA im Augenblick jeder, der irgendwie dem zugerechnet wird, dass er mal für die nächste Präsidentschaftskandidatur antreten könnte gegen Trump oder wer auch immer von den Republikanern kommt, dass jeder davon Universal Healthcare will und hier Single Payer System will. Was halt noch vor, was Clinton sich nicht getraut hat. Es gab Gerüchte, dass Clinton, also es tauchen jetzt Gerüchte auf, dass Clinton das überlegt hatte, das zu machen, mit einem Single-Payer anzutreten. Vielleicht probiert sich jetzt auch im Nachhinein nur anders dazustehen. Das ist sozusagen die Position, die Bernie Sanders hatte in großen Teilen, die eine totale Außenseiterposition war, noch letztes Jahr im Wahlkampf und vorletztes Jahr, ist jetzt schon auch bei den Demokraten fast Mainstream. Das heißt natürlich nicht, dass automatisch alles besser wird, aber es shaken nicht nur die nach rechts die Sachen ab und das macht mir große Sorgen, ohne Frage, aber es shaken auch links andere Sachen ab. Und vielleicht ist dieses Shaken auch dafür gut, dass die Linke mal wieder eine Richtung findet und dass da mal wieder eine Vision kommt und dass da mal eine Zukunft.
Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass sozusagen in Sachen Shaking, ja, die USA sehr viel weiter sind als ich sag mal so, du hast wahrscheinlich recht, dass Deutschland nochmal so richtig ordentlich durchgeschakt gehört, ja. aber das wird definitiv, es ist definitiv nicht, womit du in den Wahlkampf gehst. Hey Leute, wir shaken hier alles ab, ja. Das ist halt
klar.
Nicht etwas, das ist das, was ich meine.
Gerade nicht in
Zeit von Merkel. Und das zweite ist, dass definitiv auch schief gehen kann. Und
natürlich.
Und wie und ob das schief geht in den USA zum Beispiel. Das ist halt etwas, was wir, glaube ich, erst noch erfahren werden.
Ich habe auch sehr viel Angst.
Das ist noch lange nicht irgendwie, die Richtung ist noch gar nicht klar, in dass das jetzt alles geht. Aber du hast absolut recht, dass definitiv Donald Trump auch auf der linken Seite, ich sag mal so, die Rahmen dessen Politik diskutiert wurde auf der Linken, ja, definitiv gesprengt hat und dass jetzt plötzlich Dinge gesagt werden, die anders gesagt, die vorher sozusagen total outrageous waren und dass jetzt, sag ich mal, sehr viel freier Konzepte diskutiert werden, auch linke Konzepte diskutiert werden, da gebe ich dir absolut recht, das sehe ich auch in den USA. Das ist eine spannende Entwicklung und da werden wir bestimmt auch noch positive Outcomes von sehen, aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen einen Schlussstrich zu ziehen, das wird wahrscheinlich erst noch lange dauern.
Ach, einen Schlussstrich werden wir nie ziehen.
Ja, das stimmt, ja, das ist wahrscheinlich nie.
Aber wir bräuchten.
Aber ich wollte nur mal fragen, ob wir noch die Zeit haben auf ein letztes Thema.
Und zwar?
Also ich würde sonst noch mal was über The Righteous Mind erzählen.
Okay. Was auch immer das ist.
Okay. Also, ich lese mal wieder ein Buch. Es ist ja mittlerweile so eine etablierte. Wie nennt man das? Etabliertes Konzept innerhalb von WMR?
Bücher
Ressort,
zu lesen?
Ja, so ein Ressort. MSPro liest ein Buch oder so.
Und Max macht blöde Witze drüber.
Genau. ich glaube, das letzte Mal, wo ich über ein Buch geredet habe, war es dieses von Joshua Green über Moral Tribes.
Ja.
Und im Endeffekt baut das auf dem Buch auf, was ich jetzt gerade lese. Das ist nämlich The Righteous Mind von Jonathan Haidt. Und das ist wirklich auch ein Bestseller. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere Hörer das schon gelesen. Aber ich bin jetzt erst drauf gestoßen. Also ich bin auch schon vorher schon mal irgendwie, habe ich davon gehört. Aber ich habe jetzt erst mich da wirklich reinbegeben. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich eine interessante Lektüre. Also Jonathan Haidt ist Psychologe. Und als solcher halt so ein bisschen so ein Sozialpsychologe. Also er beschäftigt sich vor allem mit moraler Psychologie, also Moral Psychology, wie moralische Empfindungen funktionieren, sage ich.
Ist das der Typ, der argumentiert hat, dass wir weniger empathisch werden sollten?
Weiß ich jetzt nicht, kenne ich jetzt nicht die These
okay.
von ihm.
Ich weiß nicht, ja.
Nee, aber das Interessante ist, also Moral, ja, Moral und Ethik, das sind ja immer so, im Endeffekt war das ja immer auch ein Bereich der Philosophie, die zu gesagt hat, okay, wie sieht das gute Leben aus, wie ist man ein guter Mensch, welche, sag ich mal, allgemeinen Leitsätze kann man daraus ziehen und so weiter und so fort. Es gibt immer noch eine ganze Menge Philosophen, die versuchen, Ethik in Form einer Rationalität oder eines rationalen Systems versuchen zu systematisieren, ja. Und im Endeffekt ist die Forschung von Jonathan Haidt läuft dem ziemlich krass entgegen, weil er relativ gut zeigen kann anhand von verschiedenen Studien, dass moralische Entscheidungen, ne, nur in den allerseltensten Fällen wirklich bewusst und durch Nachdenken getroffen werden, sondern tatsächlich intuitiv.
Okay.
Das heißt allerdings nicht, dass sie komplett grundlos getroffen werden, also dass es sozusagen keine Gründe gibt, warum wir in Situation A so entscheiden und so entscheiden, oder dass es uns natürlich gegeben ist, wie wir in bestimmten Situationen entscheiden, sondern wir sind halt geprägt von einer bestimmten moralischen Kultur. Wir haben ein Framework, wir sind in einer Matrix, nennt er das ja sozusagen, in einer kulturellen Matrix, die uns eingeimpft ist, aufgrund derer wir aber tatsächlich sozusagen mehr oder weniger intuitiv entscheiden. Und das Interessante ist, dass er dann aber auch sagt, okay, ein Teil unserer unseres moralischen Rüstzeugs ist auch angeboren. Also wir haben bereits, wir sind sozusagen von Natur aus mit moralischer Empfindung ausgestattet. Diese Empfindung ist sehr rudimentär und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie so ein Framework, ja, in der Software sozusagen, wo halt noch kein wirklicher Programmcode steht, sondern nur irgendwie Schnittstellen definiert werden und wie du da irgendwie Moralität drauf aufbauen kannst. Das ist sozusagen ein Framework für Moralität, das uns so mitgegeben ist. Und diese tatsächlich moralischen Emotionen können dann sozusagen mit einem kulturellen Muster verbunden werden und diesem kulturellen Muster entsprechen wir dann halt und entscheiden dann relativ spontan und intuitiv und eben nicht rational. Und er bringt dann dieses Bild mit dem Reiter auf dem Elefanten. Ja, im Endeffekt ist die Rationalität, das heißt also immer dann, wenn wir darüber nachdenken und begründen, warum wir eine bestimmte moralische Entscheidung so getroffen haben oder anders getroffen haben, dann redet der Reiter des Elefanten. Der Reiter des Elefanten ist aber nie derjenige, der die Richtung bestimmt. Der Elefant macht, was er will, ja. Und der Reiter ist im Endeffekt nur derjenige, der hinterher verrationalisiert, warum wir diese Richtung gelaufen sind. Ja? Ist so ein bisschen der Pressesprecher. Unsere rationale Moralität ist sozusagen der Pressesprecher unserer eigentlichen verinnerlichten Moralität. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Also das ist so ein bisschen so ein Gedanke. Ein anderer Gedanke ist, den habe ich auch das letzte Mal bei Joshua Green schon angebracht, weil den übernimmt er auch von Jonathan Haidt, und das ist diese Idee der Group Selection. Auch nicht komplett neu, diese Idee. Aber schon Darwin hat das wohl so formuliert, dass er glaubt, dass unter anderem Moralität und Kooperationswillen beim Menschen dadurch zustande gekommen ist, dass sich die Evolution nicht nur auf die Selektion von Individuen konzentriert hat, sondern eben auch zu einem bestimmten Grad auch auf Gruppen, ja, also du hast sozusagen den einen Stamm und den anderen Stamm und welcher Stamm überlebt, ja, oder sozusagen fitter ist in evolutionsgeschichtlich, hat auch viel damit zu tun, wie kooperationsbereit und wie altruistisch die Mitglieder der Stämme sind, also wie stark der Zusammenhalt zum Beispiel eines Stammes ist, ja. Das heißt also mit anderen Worten, dass die Evolution, wenn sie auf Group Selection geht, also auf Gruppenselektion, halt Individuen produziert, also genetische Individuen produziert, die plötzlich nicht mehr egoistisch sind, sondern die zumindest altruistische Züge haben, die auf kooperationsbereit sind, die bereit sind, zum Beispiel zurückzustecken, die sich vielleicht auch eben genau durch solche moralischen Emotionen leiten lassen können, auch gegen, sag ich mal, ihr eigenes Interesse. Mhm. Ja, also all diese Dinge führt er zurück auf dieses Group Selection Ding oder wie man auch anders sagen könnte, Multilevel Selection. Also dass es auf der Gruppenlevel halt eine Selektion gibt, bedeutet ja nicht automatisch, dass es keine Selektion auf der individuellen Ebene gibt, sondern das kann ja auch beides gleichzeitig sein, sodass wir gleichzeitig egoistisch sind und altruistisch, ne? Und das ist, glaube ich, ja auch relativ gute Beschreibung des Menschen, dass er durchaus beides ist. Und diese Implikation von dieser Group-Level-Selection ist dann natürlich, dass dieser Altruismus auch sozusagen Beigaben hat, also dass es eigentlich ein Set von verschiedenen Eigenschaften ist, die uns besonders gut in der Gruppe funktionieren lassen. Und das ist eben einerseits sozusagen der Wille zur Kooperation, auch dann, wenn ich keinen Eigennutzen daraus ziehe. Das ist aber auch eben tatsächlich eine gewisse Grundfeindschaft oder Grundaggressivität vielleicht sogar gegenüber Fremdgruppen. Ja, also das heißt also, das Gleiche, was mich sehr, sehr kooperations- und annäherungsfähig zu meiner Eigengruppe macht, kann mich gleichzeitig eben feindlich gegenüber über Fremdgruppen stimmen. Und das ist genau dieser Tribalismus, von dem ich das letzte Mal auch schon ein bisschen geredet habe. Und dass wir gerade, und das ist eben das, was Jonathan Haidt halt zeigt, dass wir halt gerade und eben nicht nur Jonathan Haidt, sondern auch von Dan Kahan die Forschung, die ich auch schon mal, glaube ich, erwähnt habe, die zeigt, dass wir in politischen Entscheidungen immer dazu neigen, sehr, sehr krass dazu neigen, dass wir mittels unserer Identität entscheiden. Ja, also das heißt, die Klimaleugner leugnen nicht den Klimawandel, weil sie von den Argumenten wahnsinnig überzeugt sind vom Klimawandel.
Sondern weil sie zu der Gruppe gehören.
Sondern weil sie erstens sich halt eher als Republikaner identifizieren und zweitens, weil sie definitiv sich absolut abgrenzen wollen gegen diese verfickten Demokraten. Ja? Und also das heißt also, so ein tribalistischer Effekt dazu führt, dass wir bestimmte Entscheidungen treffen, also mittels unserer Identität. Und dass wir, wenn beispielsweise neue Fakten auftauchen, die unsere Überzeugungen widersprechen, die aber Teil unserer Identität ist, dass wir uns dann direkt angegriffen fühlen in unsere Identität. Ja, und dass das sozusagen deswegen so vehement bekämpft wird und so vehement ignoriert wird, so ein Fakt, weil es eben nicht einfach nur um Recht haben oder nicht Recht haben geht, sondern weil es tatsächlich um die eigene Identität geht, ja. Und das ist halt wahnsinnig konsistent auch mit dieser Dan Kahan Forschung. Und das finde ich halt gerade wahnsinnig interessant, weil es, glaube ich, über unsere politische Kultur so krasse Aussagen macht, die ich auch noch dabei bin, überhaupt noch zu verarbeiten. Aber das ist so ein bisschen, was ich jetzt über The Righteous Mind sagen will. Also wenn man sich wirklich, wenn man zum Beispiel vor Twitter steht, ja, und irgendwie absolut nicht mehr rafft, was da losgeht in den Debatten, ja, und wie da Debatten geführt werden und wie verhärtet die Fronten sind und wie schnell Sachen eskalieren, ja. Wenn man Righteous Mind liest, dann versteht man das. Dann hat man das Gefühl, alles klar, jetzt wird mir einiges klar, ja. Es macht einen gleichzeitig auch ratlos, weil man irgendwie, weil man dann davor steht und sagt, okay, wir haben jetzt, das ist eine verfickte Situation, in die wir uns da begeben haben. Eine Sache ist, ist es durchaus, Jonathan Haidt gibt da durchaus auch Auswege oder zeigt Auswege auf und er sagt halt, der einzelne Mensch, ja, der ist nicht fähig, rationale Wertentscheidungen und politische Entscheidungen und so weiter und so fort zu treffen. Es ist einfach nicht der Fall. Er kann nicht, ein einzelner Mensch kann nicht urteilen. Ja, okay. Ist absolut unmöglich. Aber was sozusagen in der Meta-Evolution passiert ist, in der kulturellen Evolution passiert ist, ist, dass wir uns Institutionen geschaffen haben, wo Individuen aufeinandertreffen und im Streit, ja, also in der Auseinandersetzung mit verschiedenen righteous minds sozusagen, die aufeinanderprallen und sich gegenseitig widersprechen, halt dort es immer wieder schaffen, einen gewissen Ausgleich zu finden, also so eine Art Checks and Balances System. Und im Endeffekt sind alle Institutionen, die wir so geschaffen haben, wie die politischen Institutionen, aber auch Unternehmen und so weiter und so fort, sind das halt sozusagen auch Gebilde, die sozusagen dadurch selbstregulative sind, dass eben verschiedene von diesen Righteous Minds aufeinanderprallen und sich halt in Check halten können. Und also das ist so eine der Auswege. Und die andere ist, dass wir tatsächlich, das bestätigt auch die experimentelle Forschung, dass wir sehr, sehr gut oder vergleichsweise gut erreichbar sind, auch für Argumente, die unserer eigenen Identität widersprechen, solange sie von Leuten kommen, denen wir vertrauen. Also wenn wir bereits ein Vertrauensverhältnis haben zu einer Person, ja, und diese Person ist dann bei dem Überzeugungsversuch nicht total verkackt, indem er irgendwie total aggressiv und so weiter und so fort auftritt, sondern halt wirklich auch geschickt sozusagen argumentiert, also auch rhetorisch geschickt versucht, so eine ideologische Barriere aufzubrechen, dann kann jemand, dessen Vertrauen man da hat, eben tatsächlich noch was machen. Also wenn, und das widerspricht viel von dem, was ich oft gesagt habe, vielleicht muss ich da mich da auch korrigieren, dass man nicht den Kontakt abbrechen sollte zu Leuten, die man gut kennt und die jetzt plötzlich, keine Ahnung, zur AfD hanseln werden, die jetzt irgendwie nur noch gegen Flüchtlinge ranten, sondern dass man vielleicht gerade dort, wo man eben noch ein persönliches Verhältnis hat, ja, da hat man eben noch die besten Chancen, jemanden irgendwie wieder zurückzuholen. Da hat man die besten Chancen, sozusagen zum Elefanten zu sprechen, wie Jonathan Haidt sagen würde. Also ne, der Witz ist halt, viele Debatten funktionieren so, weil das halt Leute, das im Endeffekt sozusagen die Reiter miteinander kommunizieren. Ja? Klar. Aber die Reiter haben halt nichts zu sagen. Und die Reiter sind im Endeffekt nur diejenigen, die rechtfertigen, warum man eh schon der Meinung ist. Genau. Ja? Im Endeffekt muss man auf der Elefantenebene miteinander reden. Man muss sozusagen den Elefanten dazu bringen, sich einem zuzuneigen. Ja? Und wenn der Elefant einem sich zuneigt, ja, dann hat man eine Chance. Und dann kann auch der Reiter Argumente dafür finden, warum es vielleicht doch sinnvoll ist, sich die Argumente des Gegenübers auch mal in Betracht zu ziehen. Das ist so ein bisschen meine Kurzzusammenfassung dieses Buchs von Jonathan Haidt.
Was mir an dem Zusammenhang nochmal einfällt, ist, liegt nur ein bisschen in der Nähe, fand ich sehr spannend. Ich habe auf Vox neulich nochmal so ein Video gesehen, das habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, schon zweimal gesehen oder sowas. Und zwar geht es darum, wie man, so, weil du meintest so Climate Change aus konservativer Sicht, Climate Change könnte ja eigentlich ein total konservatives Thema sein. Und das war eine Mitbegründerin der Tea Party, also die Konservativsten der Konservativen, die halt argumentiert, den Klimawandel zu bekämpfen und die halt die Rechte sozusagen, also ihre eigenen Leute nicht bekämpft, sondern probiert zu überzeugen davon, doch an den Klimawandel zu glauben, und die das ganze Thema halt so sagt, ja, wir darf das halt nicht so darstellen wie die Liberalen, die machen das halt falsch, sondern man muss das halt auch mit konservativen Werten darstellen.
Wie die Schöpfung, Gottes Schöpfung und so erhalten.
Nicht Gottes Schöpfung, sondern so, ja, Freedom, it's my, also so meine Freiheit, dass ich meine eigenen Strom erzeuge, anstatt den von den irgendwelchen Kohlekraftwerken zu beziehen und sowas. So diese ganz, ganz klassischen amerikanischen Werte der Unabhängigkeit. Und wie kann das denn sein, dass mir mein Stromerzeuger vorschreibt, wie ich meinen Strom zu erzeugen habe? Ich will mir eine Solarzelle aufs Dach packen, weil Freedom, America.
Ja klar, das ist ja so eine typische, das ist so ein typisches Narrativ, dieses Off-the-Grid-Sein, ne? Als so eine, sich eine Insel zu sein.
Von denen unabhängig
sein. Und Solarzellen ermöglichen das ja definitiv.
Genau.
Ja.
Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Also die hat halt sehr stark, die ist halt offensichtlich obwohl sie konservativ ist, stimmt sie an dem Punkt trotzdem mit sozusagen mit mir überein. Und ich fand diese.
Sie braucht auch gar keine Klimawandel-Argumentation, kann sie komplett weglassen. Solarzellen heißt halt Autonomie. Ja? Das heißt irgendwie, kann mich das Government einfach mal.
Das kannst du ja auch mit reindrehen. Diese Globalisten, die uns unser schönes Land zerstören wollen. Das kannst du ja alles mit reindrehen. Diese Narrative sind ja gar nicht so weit weg. Das ist ja alles, ich meine, ersetzt die Ausländer durch Schadstoffe, die Bösen, und dann hast du ja fast das gleiche Thema.
Moment mal, ersetzt die Ausländer.
Naja, also in der Argumentation, dann hast du ja eigentlich schon eine und Angst vor unsichtbaren Gasen, die uns alle töten wollen, den Leuten einzuimpfen, sollte doch gerade bei Rechten nicht so kompliziert sein. Und das finde ich tatsächlich. Fand ich das einen ganz erfrischenden Ansatz von der, dass ja eigentlich so dieses, warum ist dieses Climate Change eigentlich so ein linken Thema geworden? Doch eigentlich nur, weil die Industrie sich die Leute auf der rechten Seite mehr bestochen hat als auf der linken Seite, gerade hier in den USA. Das ist doch, ansonsten könnte das doch genauso gut ein rechtes Thema sein. Warum ist das nicht mal so ein Thema, was sich die Nazis aneignen? Die AfD. Das wäre doch mal was.
Ja, da sind ja auch ganz viele Klimadenier dabei.
Ja, naja.
So.
Ja.
Gut. Wollen wir es dabei belassen?
Ja.
Alles klar.
Gut, dann.
Ich muss es nämlich auch mal aufs Klo.
Eine ganze Sendung durchgehalten, ohne aufs Klo zu müssen.
Stimmt, ja, das ist echt krass. Obwohl ich 2 Bier getrunken habe. Aber lass uns dann... dann hoffen, dass wir jetzt eine funktionierende und Folge dann releasen werden.
Ja, auf jeden Fall hoffe ich das. Falls ihr diesen Satz, falls ihr diese Antwort gerade nicht auf Michis Frage gehört habt, dann hat es nicht funktioniert.
Alles klar.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören
bis
hierher. War ja mal wieder eine lange Sendung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, sofern die Welt nicht untergeht. Tschüss.